Guten Tag in die Runde. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier zu einer Anhörung über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Es geht um ein Gesetz zur Bekämpfung missbräuchlicher Ersteigerung von Schrottimmobilien. Und dazu haben wir hier eine Reihe von Sachverständigen hier im Saal. Ich darf auch die Bundesregierung begrüßen, vertreten durch Frau Abteilungsleiterin Neuhaus. Einige Kollegen sind dabei. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. Aber ich darf vielleicht schon mal grob vorstellen, um was es geht. Wir werden ja auch gestreamt und die Anhörung ist auch danach in der Mediathek des Bundestages noch mal anzuschauen. Und deshalb eine kurze Beschreibung des Themas, um das es heute geht. Unter sogenannten Problem- und Schrottimmobilien versteht man Immobilien mit erheblichem städtebaulichen Missstand, mit nicht vorhandenem Geldwert und fehlender Verwertungsmöglichkeit. Es konnte zudem beobachtet werden, dass solche Immobilien zu unverhältnismäßig hohen Preisen versteigert werden, das Gebot aber nie bezahlt wird. Mit dem Zuschlag werden die Ersteher aber nach geltender Rechtslage gleichwohl Eigentümer der Immobilie und können die Nutzen daraus ziehen, vor allem eben auch Mieten einnehmen. Und bis die Immobilie nach der Nichtzahlung des Gebots dann neu versteigert wird, vergehen in der Regel einige Monate, in denen der Ersteher diese erheblichen Einnahmen machen kann und sich der Zustand der Immobilie weiter verschlechtert. Also ein schlechtes Geschäftsmodell, jedenfalls für die Allgemeinheit sehr schlechtes Geschäftsmodell. Mit dem Gesetz sollen die Regelungen zur gerichtlichen Verwaltung im Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung erweitert werden. Den betroffenen Gemeinden soll unabhängig von deren Stellung als Beteiligte das Recht eingeräumt werden, in einem Zwangsvollstreckungsverfahren einen Antrag auf gerichtliche Verwaltung zu stellen und damit dem Ersteher vorübergehend eben diese Befugnis zu entziehen, die Immobilie in Besitz zu nehmen und zu verwalten, bis das Gebot dann endlich auch gezahlt wird. Darum geht es also und für diesen Missstand in der Realität der Kommunen einen guten Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Einige Hinweise noch zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Sie haben dazu 4 Minuten Zeit. Auf dem Bildschirm läuft die Zeit rückwärts. Bei 30 Sekunden gibt es noch einen kleinen akustischen Hinweis, damit man dann bald zum Schluss kommen kann. Danach haben wir eine erste Fragerunde. Die Kollegen wissen, wie viel sie fragen dürfen. Und sie würden dann gebeten zu antworten. Pro Frage, die an Sie gerichtet ist, hätten Sie einen Zeitrahmen von etwa 2 Minuten. Muss nicht ausgeschöpft werden, aber sollte jedenfalls auch nicht überschritten werden. Die Reihenfolge ist, wir fangen jetzt in den Statements alphabetisch an und bei den Antworten auf die erste Fragerunde alphabetisch in umgekehrter Reihenfolge. Eine zweite Fragerunde könnte sich anschließen oder weitere Fragerunden, dann wird die Richtung wieder gewechselt. So, wir haben hier eine öffentliche Sitzung, deshalb ist auch alles hinter in der Mediathek. Aber es wäre nicht gestattet, hier eigene Aufnahmen zu machen und auch Beifalls- oder gar Missfallensbekundungen von den Rängen wären hier nicht erwünscht. Aber ich denke, soweit können wir dann jetzt starten. Und Frau Christal, Sie haben das Wort.
Kann ich Ihnen schreiben in den Chat? Ja.
Deswegen, okay, es gibt immer noch technische Themen. Geht's? Besser? Okay, dann rutsche ich etwas rüber. Wir begrüßen den Gesetzesentwurf deswegen vor dem Hintergrund, dass wir sagen, das ist die Möglichkeit, dass wir aktiv und vor allem präventiv vorgehen können, indem wir den Kommunen vor Ort die Möglichkeit der vorläufigen, also der Antragstellung überhaupt ermöglichen. Wir haben verschiedene Punkte, die insbesondere, wenn Menschen schon in den Immobilien leben, für uns eine ganz wichtige Rolle spielen. Was passiert vor Ort? Ich nehme mal ein Beispiel. Es ist so, dass häufig in Problemimmobilien, die dann über diese Zwangsversteigerung verkauft werden, selbstverständlich noch Bewohner oder nicht selbstverständlich, aber in Teilen Bewohnerinnen und Bewohner sind, die unter anderem gezielt von denen, die dann auch die Immobilie erwerben, nach Deutschland geholt werden. Wir haben häufig die Thematik, dass die Situation von Menschen, die im Rahmen der Migration und eines besseren Aufenthalts hier in Deutschland zu uns kommen, beispielsweise aus Bulgarien oder Rumänien, also Thema Zuwanderung im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit Südosteuropa, dass genau diese Personen dort eingesetzt werden oder in diesen Häusern leben und bewusst reingesetzt werden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen viel ausprobiert. Wir sind viele gute Schritte gegangen. Wir haben gemeinsame Behörden- und städteübergreifenden Aktionstage durchgeführt. Wir haben das Wohnraumstärkungsgesetz erlassen, um präventiv überhaupt gar keine Problemimmobilien entstehen zu lassen. Wir haben Städtebauförderung betrieben, sprich, wir haben wirklich investiert, um den Ankauf vor Ort durch Kommunen zu ermöglichen und sind immer wieder an die Grenzen gestoßen und immer wieder dann, wenn es um die Zwangsversteigerung ging. Zusammenfassend aus unserer Sicht, ich habe es gerade einmal vorweggenommen, ist der Gesetzesentwurf zu befürworten. Wir sehen es als ein zusätzliches Mittel, sagen, dass es keine Bürokratie oder dass es kein Bürokratieaufbau, sondern eher ein Bürokratieabbau ist. Und ja, würden noch einen Punkt gerne aufnehmen oder ergänzen wollen, nämlich die Frage der tatsächlichen Öffnungsklausel, weil die Gegebenheiten im Bundesgebiet sehr, sehr unterschiedlich sind.
Vielen Dank, Frau Kristall. Es geht weiter mit Herrn Rechtsanwalt Peter Depree vom Deutschen Anwaltverein. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, anknüpfend an die im Gläubigerinteresse bestehende vollstreckungsrechtliche Regelung des § 94 ZVG soll zusätzlich ein 94a eingeführt werden, und zwar im öffentlichen Interesse eine Sicherungsverwaltung. Zu dem Referentenentwurf hat der DAV bereits ausführlich Stellung genommen und eine Ablehnung des Gesetzes befürwortet. Auch wenn der Regierungsentwurf in 94a Absatz 2 ein etwas weniger willkürliches Antragsrecht für die Gemeinde formuliert, bleiben die Regelungen doch ein Fremdkörper im ZVG. Dieses dient nicht den öffentlich-rechtlichen Zielen, seien diese städtebaulich oder kommunalpolitisch motiviert, diesen soll das ZVG keine Geltung verschaffen. Mit den beabsichtigten Regelungen greift die Gemeinde als Exekutive in die Abläufe eines gerichtlichen Verfahrens ein. Dieser fragwürdige Verfahrenseingriff führt zu Verfahrensverzögerungen, wirtschaftlichen Nachteilen zulasten von Gläubigern und Vollstreckungsschuldner. Das Ziel, bauliche Missstände oder nicht erwünschte Nutzungen zu verhindern, wird nicht erreicht, da sich am Ergebnis nichts ändert, wenn das Meistgebot bezahlt wird. Das Vollstreckungsgericht wird durch die vorgesehene Regelung systemfremd instrumentalisiert. Offen bleibt dabei, in welcher Funktion die Gemeinde tätig wird, als Polizeibehörde oder aufgrund anderer Aufgabenstellungen. Als Zivilrechtler stellt sich die Frage der Vereinbarkeit mit der Verfassung, was aber von der Verfassungsrechtlerin zu beurteilen ist. Folgende Aspekte könnten dort relevant sein. Unabhängig von der Würdigung des Artikel 14 Grundgesetz könnte der Gesetzestext im Regierungsentwurf zu unbestimmt und den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügen. Das Gebot der Rechtsstaatlichkeit erfordert, dass der Bürger, hier insbesondere Schuldner und Gläubiger, vor staatlicher Willkür bewahrt werden. Sie sollen sich darauf verlassen können, dass Gesetze und staatliche Entscheidungen auf transparente und vorhersehbare Weise zustande kommen. Das ist nicht mehr der Fall, wenn aus ordnungsrechtlichen oder politischen Gründen in die Struktur des ZVG eingegriffen wird. Die Gesetzessystematik so zu überdehnen, dass das in das privatrechtlich konzipierte Vollstreckungsrecht mit dem Zweck der Gläubigerbefriedigung Ordnungsrecht inkorporiert wird, ist abzulehnen. Auch der von dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erscheint nicht gewahrt. Der Umstand, dass die Gesetzesbegründung selbst nur von 25 echten missbräuchlichen Ersteigerungen spricht, bei ca. 21.000 Versteigerungen im Jahr, belegt die Unverhältnismäßigkeit. Sollte der Regierungsentwurf gesetzt werden, ist das keinesfalls ein Beitrag zum Bürokratieabbau, sondern im Gegenteil. Man bedenke, wir haben 650 Vollstreckungsgerichte in der Republik und die müssen sich alle mit dem Gesetz befassen, ob sie so einen Fall haben oder nicht. Deshalb meine Empfehlung, von dem Reformvorhaben Abstand zu nehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Depré. Wir schalten dann jetzt zu Frau Professor Dr. Judith Fröse nach Konstanz. Ich sehe Sie auch schon auf dem Bildschirm. Dann haben Sie
das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich möchte in meinem Eingangsstatement auf drei verfassungsrechtliche Aspekte eingehen, und zwar verfassungsrechtliche Bedenken. Diese ergeben sich letztlich daraus, dass der Gesetzgeber an sich nur eine sehr geringe Anzahl von Fällen adressieren will, geschätzt 25 pro Jahr, die Regelung aber tatsächlich deutlich mehr Fälle erfasst. Das ist der regelungstechnischen Anknüpfung an das Vorliegen einer sogenannten Problemimmobilie und deren unbestimmten Voraussetzungen geschuldet. Das ist mit Blick auf die Eigentumsgarantie und den allgemeinen Gleichheitssatz problematisch. Hinzu kommt, dass die Voraussetzungen einer Problemimmobilie vom Gericht nicht zu prüfen sind, was unter dem Gesichtspunkt der Garantie effektiven Rechtsschutzes bedenklich ist. Zunächst ein paar Worte zu Artikel 14 und zum allgemeinen Gleichheitssatz. Die Anordnung der Zwangsverwaltung ist eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums. Sie schränkt die Verfügungsbefugnis des Eigentümers ein und muss insbesondere verhältnismäßig sein. Die Regelung verfolgt das Ziel, die missbräuchliche Ausnutzung der bereits durch den Zuschlag erworbenen Eigentümerstellung zu verhindern, um so eine weitere Verwahrlosung der betreffenden Immobilien und hierdurch bedingten weiteren Problemen zu begegnen. Einen verantwortungsvollen Umgang von Eigentümern mit ihren Immobilien, so ganz generell, wird die Norm nicht erreichen können, sondern lediglich punktuell wirken, nämlich die missbräuchliche Ausnutzung der bereits durch den Zuschlag erworbenen Eigentümerstellung verhindern können. Das steht einer solchen Regelung nicht entgegen. Die Verordnung im Zwangsvollstreckungsrecht überzeugt allerdings regelungssystematisch nicht, denn es sollen nicht gläubiger Interessen geschützt werden, sondern es werden ordnungsrechtliche und städtebauliche Ziele verfolgt. In denjenigen Fällen, in denen tatsächlich eine missbräuchliche Nutzung gegeben bzw. beabsichtigt ist, dürfte der Gesetzgeber seinen Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum hier nicht überschreiten. Auch die Bewertung, das öffentliche Interesse, die Verwahrlosung der Immobilien zu verhindern, überwiege hier das Interesse der Eigentümer, dürfte von diesem Spielraum gedeckt sein. Bedenken begegnet die Norm allerdings, soweit redliche Ersteher hiervon gleichermaßen erfasst werden. Die Norm zielt von vornherein eigentlich nur auf Fälle der missbräuchlichen Ersteigerung sogenannter Problemimmobilien, erfasst aber tatsächlich auch Fälle der redlichen Ersteigerung. Der Entwurf knüpft nämlich nicht an ein missbräuchliches Verhalten des Erstehers an, beispielsweise durch eine tatbestandliche Voraussetzung der Abgabe eines Gebotes, das deutlich über dem Verkehrswert der Immobilie liegt, sondern an das Eigentumsobjekt. Handelt es sich um eine sogenannte Problemimmobilie, kann die Gemeinde einen Antrag auf Zwangsverwaltung stellen. Vom Zustand der Immobilie bzw. ihrer derzeitigen Nutzung wird also auf ein missbräuchliches Verhalten des Erstehers geschlossen. Der Gesetzgeber darf zwar grundsätzlich zur Ordnung von Massenerscheinungen typisieren, er muss sich dabei aber am Regelfall orientieren, damit kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz vorliegt. Eben dies ist hier meines Erachtens fraglich. Von den jährlichen Versteigerungsverfahren betreffen ca. 50 Fälle sogenannte Problemimmobilien. Ein missbräuchliches Vorgehen wird aber laut Regierungsentwurf lediglich die Hälfte dieser Fälle, ca. 25 pro Jahr, betreffen. In 50% der Fälle, in denen künftig eine Zwangsverwaltung angeordnet werden kann, handelt es sich demnach um redliche Eigentümer. Hinzu kommt, dass die Definition der Problemimmobilie auslegungsbedürftig ist und gesetzlich nicht geregelt ist, unter welchen Voraussetzungen die Annahme einer missbräuchlichen Nutzung entkräftet werden kann. Bedenken begegnet die Regelung schließlich auch hinsichtlich der garantieeffektiven Rechtsschutzes, die sich sowohl aus Artikel 19 Absatz 4 als auch Artikel 14 Grundgesetz ergibt. Es ist nämlich nicht vorgesehen, dass das Gericht das Vorliegen der Voraussetzungen einer sogenannten Problemimmobilie oder die missbräuchliche Absicht des Erstehers prüft. Für die Beantragung der Zwangsverwaltung bedarf es lediglich der Bestätigung seitens der Gemeinde. Einer Darlegung, dass die Merkmale vorliegen, bedarf es ebenso wenig wie einer Begründung des Verdachts, dass der Ersteher einen Missbrauch beabsichtigt. Es fehlt eben auch an Rechtsschutzmöglichkeiten, dann für den Ersteher nachträglich durch die Einlegung von Rechtsmitteln hier Einwände zu erheben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Professor Fröse. Bei uns geht es weiter mit dem Sachverständigen Magnus Krusenotto vom Deutschen Institut für Urbanistik.
Sehr geehrte Vorsitzende, herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich zum Gesetzentwurf zu äußern. Aus städtebaulicher Perspektive begrüßen wir grundsätzlich das Regelungsziel des hier vorliegenden Gesetzentwurfs. Bei den Problemimmobilien handelt es sich um ein vielschichtiges städtebauliches, aber auch wirtschaftliches und soziales Problem. Insofern sehen wir es positiv, dass neben den sonst bestehenden städtebaulichen Instrumenten mit der Änderung des Zwangsversteigerungsgesetzes ein zusätzlicher Baustein zur Behebung der Probleme zur Verfügung gestellt wird. Die Kommunen sind unserer Einschätzung nach für jedes Instrument dankbar, hier mehr Handlungsspielraum zu bekommen und gegen die Missstände, die mit Problemimmobilien einhergehen, vorgehen zu können. Ob das Zwangsversteigerungsrecht der richtige Ort für die Regelung eines vorwiegend städtebaulichen Problems ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Wichtig ist vor allem, dass diese missbräuchliche Praxis im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren überhaupt unterbunden wird. Ansonsten sehen wir wenig Kritikpunkte am Gesetzentwurf selbst. Die Prüfung der Tatbestandsmerkmale des 94a Absatz 2 Nummer 1 bis 3 sollte den Kommunen möglich sein. Wir sehen allerdings kritisch den Zusatz der Nummer 1, dass auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung kumulativ zu den Missständen und Mängeln vorliegen muss. Das macht die Prüfung unnötig aufwendig. Hier könnte man sich eher vorstellen, dass dieser Zusatz als Alternative in Form einer eigenen Nummerierung aufgenommen wird, aber eben nicht kumulativ zu den Missständen und Mängeln. Denn ansonsten bliebe den Kommunen gegebenenfalls nur noch der Tatbestand der Nummer 3, dass das Gebäude nicht angemessen genutzt wird. Und dabei handelt es sich eben um einen sehr offenen, unbestimmten Rechtsbegriff, der unter Umständen von Gerichten anders beurteilt wird als von Kommunen. Ansonsten nur noch eine kurze Anmerkung zur Begründung des Gesetzentwurfs auf Seite 10. Dort wird Bezug genommen auf die alternative Regelung von Vorkaufsrechten in Zwangsversteigerungsverfahren. Dort heißt es, dass ein Vorkaufsrecht im Zwangsversteigerungsverfahren nicht zielführend ist, weil der Bieter sehr hohe Gebote abgeben könnte, die die Ausübung des Vorkaufsrechts aus haushalterischen Gründen unmöglich machen könnte. Da nur der Hinweis, dass beim Vorkaufsrecht zumindest noch die Möglichkeit bestehen würde, nur in Höhe des Verkehrswerts auszuüben, also das sogenannte preislimitierte Vorkaufsrecht. Zwar kann dann der Verkäufer von dem Kauf zurücktreten, was nochmal ein eigenes Problem ist der Vorkaufsrechte, aber grundsätzlich steckt in den Vorkaufsrechten eben schon die Idee drin, dass eben nicht zu vollkommen überhöhten Preisen das ausgeübt werden soll. Insofern aus der Perspektive des Städtebaus sehe ich den Gesetzentwurf insgesamt als positiv an und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Dann geht es bei uns weiter mit Frau Eva-Maria Lewold vom Deutschen Städtetag. Dazu schalten wir jetzt nach Köln.
Ja, guten Tag, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich spreche heute hier auch nicht nur für den Deutschen Städtetag, sondern auch für die beiden kommunalen Schwesterverbände, den Deutschen Städte- und Gemeindebund und den Deutschen Landkreistag. Wir haben ja auch gemeinsam eine Stellungnahme hier zum Gesetzentwurf erarbeitet. Und vorab möchte ich im Namen aller drei Verbände auch sagen, dass wir diesen Gesetzentwurf sehr begrüßen, dass die Lage in den Städten, was das Thema der Problemimmobilien betrifft, ein Dauerthema ist, nach wie vor ständig noch virulent, wobei man aber schon sagen muss, die Aktivitäten in den letzten Jahren, wo wir insbesondere ja auch seitens des Bundes und auch der Länder doch große Unterstützung bekommen haben zur Bewältigung dieser Problemimmobilienthematik, zeigt Wirkung. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage, wie geht man mit den schwierigen Immobilien um, vor allen Dingen wie gehe ich mit den Auswirkungen auf das Stadtbild, auf die Stadtentwicklung, auf die Quartiere um. Die ist nach wie vor noch offen und wird wahrscheinlich auch natürlich durch das hier angedachte neue Instrument nicht gelöst werden können. Aber das Thema Problemimmobilien ist vielschichtig, genau wie die Entstehung der Immobilien ist auch deren Lage und Hintergrund, warum es dazu gekommen ist. Wo sind sie, in welchen Städten, in kleinen, in großen Städten, überall trifft man diese Fälle an. Genauso vielfältig ist auch das Instrument, das man braucht, um darauf reagieren zu können. Wir haben ja schon einen ganz guten Instrumentenkasten aus den verschiedenen Rechtsbereichen, aus dem Baugesetzbuch, städtebaurechtliche Instrumente, wir haben ordnungsrechtliche Instrumente. Im Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise haben wir auch ein sehr hilfreiches Wohnungsaufsichtsgesetz, was ebenfalls dazu beiträgt, hier im Konzert dieser Maßnahmen der Problematik Herr zu werden. Und dass der Baustein, der jetzt kommen soll mit der Zwangsversteigerung, dass die Gemeinden hier ein unkompliziertes Antragsrecht haben, den sehen wir sehr positiv, weil, wenn auch vielleicht vermutet wird, für einen Teil nur der auftretenden Problemfälle dieses Recht vielleicht weiterhelfen kann. Aber Problemimmobilien, wie gesagt, haben wir nach wie vor vielfach in den Städten vorhanden. Und wir wissen nicht, wann denn da auch vielleicht noch weitere missbräuchliche Fälle bei Ersteigerungen beabsichtigt sind und eintreten werden. Also es ist ein wirksamer, denke ich doch, Baustein, den wir zusätzlich zu dem vorhandenen Mix auch sehr gut gebrauchen können. Und zu den Antragsvoraussetzungen würde ich auch mich eben dem Statement von Herrn Krusenotto anschließen. Das ist einfach gehalten. Man muss bestätigen, dass eine Problemimmobilie vorliegt. Das ist auch vollkommen richtig. Die Städte und Gemeinden kennen ihre Problemimmobilien. Sie sind vielfach sehr gut strategisch aufgestellt. Sie haben Konzepte. Sie wissen auch genau, an welcher Stelle welche Immobilie gegebenenfalls auch für einen missbräuchlichen Erwerb in Frage kommen könnte. Und die Städte gehen da sehr strategisch vor. Also ich glaube, da braucht man keine Sorge zu haben, dass dieses neue Antragsrecht leichtfertig oder vielleicht auch unbedacht ausgeübt wird. Hier liegen nachvollziehbare städtebauliche Entwicklungskonzepte zugrunde, die das sicherstellen. Wir würden auch dafür plädieren, dass die strenge Anforderung öffentliche Sicherheit und Ordnung noch wieder vielleicht als eigener Tatbestand geschaffen wird. Aber ansonsten halten wir diese Möglichkeit hier für sehr gut handhabbar und wäre ein weiteres wichtiges Instrument zum Umgang mit der Thematik. Vielen Dank.
Ja, danke, Frau Lewold. Dann geht es bei uns weiter mit Frau Strauß von der Bundesleitung Bund Deutscher Rechtspfleger. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich bin unter anderem Zwangsversteigerungsrechtspflegerin. Vor ungefähr einem halben Jahr rief mich an die Vertreterin der Stadt Görlitz, wo ich tätig bin, und sagte, all unsere Probleme sind gelöst. Haben Sie denn schon den Referentenentwurf gesehen? Ja, ich hatte ihn schon gesehen. Unsere Probleme, das sind leerstehende Objekte, die zunehmend verkommen. Bei 20% Wohnungsleerstand in Görlitz kein Wunder, dass das mehr als andernorts ist. Irgendwann bringt die Stadt dieses Objekt in die Zwangsversteigerung. Der Gutachter geht raus, stellt fest, hat nur noch einen symbolischen Wert von 1 Euro. Es kommt zum Versteigerungstermin. Bei 1 Euro Verkehrswert oder auch bei 1.000 Euro werden seltsame Bieter angelockt. Eine Bietsicherheit bei 1 Euro noch nicht mal zulässig. Bei 1.000 Euro nutzt keinen was, hält keinen davon ab, unseriös zu bieten. 6 Wochen nach dem Versteigerungstermin kommt es im Verteilungstermin zum Schwur. Und wir sehen, das Meistgebot ist nicht belegt. Frau H. aus der Stadt Görlitz dachte, mit dem neuen Gesetz, dann werden wir das Problem los. Ich habe ihr gesagt, nein, das neue Gesetz würde nichts geben, was Sie nicht jetzt schon hätten. Es gibt doch den Paragraph 94 ZVG, dass eine gerichtliche Verwaltung bis zur Zahlung des Meistgebots möglich ist für Sie als Gläubiger. Es kommt kein neues Instrumentarium. Das Gesetz ist sehr einseitig und hat einen sehr engen Anwendungsbereich. Es nutzt ausschließlich den Gemeinden. Es nutzt ausschließlich bei Problemimmobilien. Der Bereich, in dem es wirksam wird, bedeckt nur einen sehr kleinen Zeitraum. Und es ist außerdem auch noch ein Kostenrisiko für die Gemeinden. Ich möchte beleuchten, welche Folgen denn dieser Antrag, den die Stadt stellen kann, die Kommune stellen kann, für die Interessenten hat. Werden die Interessenten im Versteigerungstermin von so einem Antrag überrascht? Dann können Sie nicht kalkulieren, welche Folgen das hat, werden im Zweifel vom Bieten absehen. Und zwar nicht die Unseriösen, sondern alle Bieter. Erfahren Sie es vorher schon durch die Veröffentlichung, die ja bei rechtzeitiger Antragstellung auch vorgesehen ist, können Sie aber auch nichts tun. Sie können das Meistgebot vor dem Zuschlag nicht bezahlen, weil Sie ja gar nicht wissen, werde ich Meistbietender und wenn ja, für welchen Betrag. Es steht drin, Sie können ja dann Kontakt mit der Kommune aufnehmen. Erstens, woher erfahren Sie die Kontaktdaten? Zweitens, sind Sie dann verpflichtet, die finanziellen Verhältnisse vor dem Mitarbeiter der Kommune offenzulegen, damit der glaubt, dass die Finanzierung tatsächlich auf soliden Füßen steht? Und letztlich, was machen Sie denn, wenn der Mitarbeiter sagt, ja, das kann ich nicht einschätzen, nein, ich sehe hier nicht davon ab, dass wir diese gerichtliche Verwaltung durchführen, es bleibt bei dem Antrag. Weil die Stadt das Risiko nicht eingehen will, die Finanzen falsch eingeschätzt zu haben. In beiden Fällen trifft den Meistbietenden so, denn Ersteher wird. Also nicht nur der Eintritt, dass er die Verfügungsbefugnis nicht hat, so lange bis das Verfahren aufgehoben wird, zum Beispiel weil er bezahlt hat, sondern er zahlt auch noch die Vergütung dieses Verwalters, mindestens 1.570,85 Euro bei einem Stundensatz von jetzt bis zu 250 Euro. Kann es schnell mal teurer werden. Er hat dagegen keinen Rechtsbehelf, er kann nicht vorbeugen. Das heißt, er wird entweder nicht bieten oder aber diese Kosten mit einpreisen. Preist er diese Kosten mit ein, wird das Versteigerungsergebnis schlecht. Es fallen die Gläubiger aus, es wird der Schuldner seine Schulden nicht los. Auch diese sind also durch die gerichtliche Verwaltung mit beeinträchtigt. Fürs Gericht bedeutet das, wir müssen irgendwie der Kommune, damit sie rechtzeitig dieses anmelden kann, Bescheid geben, dass es das Verfahren gibt. Das wird Verwaltungsaufwand machen. Wir müssen im Termin aufklären. Und die Verwaltung ist, wenn sie denn eingeleitet wird, genauso aufwendig wie die Zwangsverwaltung, was personell nicht wiedergespiegelt ist. Und wir können auch nicht mal Gerichtskosten für geltend machen. Dass es zudem ein Systembruch ist und einfach nicht ins Versteigerungsgesetz gehört, wurde schon gesagt. Der Bund Deutscher Rechtspfleger bittet, von diesem Gesetz Abstand zu nehmen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Strauß. Es geht dann weiter mit Frau Dr. von Türkheim von der Bundesnotarkammer. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Gelegenheit zur Stellungnahme in dieser Angelegenheit. Der Entwurf, den wir heute Morgen besprechen, soll Kommunen letztlich in die Lage versetzen, im Falle eines missbräuchlichen Erwerbs einer sogenannten Schrott- oder Problemimmobilie Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen ergreifen in der Weise, dass die Kommunen durch den neu einzuführenden Paragraphen 94a Zwangsvollstreckungsgesetz ein Antragsrecht bekommen sollen, diese betreffende Immobilie unter Zwangsverwaltung zu stellen. Von der Stoßrichtung her vorab finde ich das Gesetz oder den Entwurf des Gesetzes zu befürworten. Ich möchte die Frage aufwerfen, ob er an der richtigen Stelle einsetzt und weit genug geht letztlich. Aber wenn wir uns einmal die Zielrichtung dieses Gesetzes ansehen, dann ist die Intention des Gesetzes letztlich den Kommunen die Möglichkeit zu geben, die Folgen abzumildern bzw. zu managen im Rahmen einer Zwangsverwaltung, die erwachsen können aus den systemimmanenten Risiken eines Eigentumserwerbs im Rahmen einer Zwangsversteigerung. Ja? Und zwar nur reaktiv, also nicht präventiv. Im Hintergrund ist vielleicht ganz sinnvoll, noch einmal hervorzuheben, dass das Schutzniveau eines Eigentumserwerbs im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens wesentlich abweicht von dem Schutzniveau im Rahmen des Eigentumserwerbs durch freihändigen Erwerb, durch notariellen Kaufvertrag letztlich auf dem freihändigen Markt. Warum ist das so? Das würde ich gerne zur Verdeutlichung an zwei Punkten einmal hervorheben. Wie wir heute Morgen ja schon vermehrt gehört haben und auch Teil der Gesetzesbegründung ist, ist die Besonderheit und Zwangsversteigerungsverfahren diejenige, auf der Ebene des Vollzugs, des Eigentumsübergangs, dass der Eigentumsübergang erfolgt durch Zuschlag und im gleichen Zuge auch das Recht zur Fruchtziehung, zur Nutzung, nicht zum Bezug der Mieteinnahme, aber auch die Pflicht zur Verkehrssicherung wandert dann schon mit Zuschlag. Und der Zuschlag erfolgt vor voller Einzahlung des Gebots, wie wir auch gerade gehört haben, und lässt sich unabhängig davon, ob dieses Gebot jemals voll eingezahlt wird. Bei einem Kaufvertrag, der notariell beurkundet würde, im freihändigen Verkauf, würde ein Notar immer davon ausgehen, oder eine Notarin, dass er sie sicherzustellen hätte im Rahmen der Vertragsvorbereitung, bei der Vollzugsabwicklung, dass natürlich Besitz, Kosten, Nutzen, Lasten und Eigentum erst dann vom Verkäufer auf den Käufer übergehen, wenn der Kaufpreis in voller Höhe bezahlt und hinterlegt ist. Das ist der erste entscheidende Unterschied. Ich glaube, der ist soweit evident. Der zweite Punkt, der vielleicht bisher noch nicht so sehr in der Diskussion zutage getreten ist, ist folgender. Bei einem freihändigen Verkauf, den ich als Notarin beurkunde, muss ich aufgrund der in den letzten Jahren massiv verschärften geldwäscherechtlichen notariellen Pflichten bereits vor Beurkundung eine umfassende Geldwäscheprüfung durchführen. Das heißt, ich versichere mich der Identität der Beteiligten durch Lichtbildausweis und ich prüfe vorab, ob ein Geldwäscheverdacht besteht. Und bestimmte Kriterien ausschlagen, dann würde ich in eine tiefere Prüfung einsteigen. Das heißt, in jedem Kaufvertrag wird abstrakt einmal geprüft, wie hoch ist die Geldwäsche, Risiken dieser Transaktionen zu bewerten und bei Bedarf ergreifen wir weitere Maßnahmen als Notare. Das heißt, wir würden uns unter Umständen nachweisen lassen, woher die Mittel kommen, die für den Kaufpreis eingesetzt werden. Wir würden uns die Eigentümer- und Kontrollstruktur der beteiligten Gesellschaften ansehen, wenn sich diese nicht ohnehin bereits aus deutschem Handelsregister ergeben und listen. Wir würden unter Umständen eine Meldung an die FIO machen und die Beurkundung so lange aussetzen oder dürfen sie gar nicht durchführen, wenn ein Beteiligter auf der EU-Sanktionsliste geführt wäre. Nicht? Also wenn man sich das mal vor Augen führt, diese beiden wesentlichen Unterschiede auf Vollzugsebene und in der Vorbereitungsebene auch bereits, ist für mich eigentlich sehr einsichtig, dass wenn ich ein potenziell missbräuchlicher Erwerber wäre einer Immobilie, würde ich auf das Zwangsversteigerungsverfahren ausweichen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es sehr nachvollziehbar und gut, dass die Gemeinden in die Lage versetzt werden sollen, um diesen Risiken vorzubeugen, tätig zu werden, wenigstens reaktiv auf Folgenseite, wenn sie sich denn verwirklichen. Ich möchte nur abschließen und damit auch enden, die Frage aufwerfen, ob es nicht vielleicht sinnvoll sein könnte, flankierend auch zu überlegen, ob es einen Gedanken wert wäre, zu bedenken, ob man auch präventive Maßnahmen überlegen könnte, die bei einem, sag ich mal, einem normalen Verkauf und freihändigen Verfahren bereits im Vorbereitungsstadium angewendet werden, gerade im Bereich der Geldwäsche.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und dann hat das Wort Dr. Kai Warnecker von Haus und Grund.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Haus und Grund begrüßt den Gesetzentwurf, so wie er von der Bundesregierung hier vorgelegt worden ist. Er trifft vielleicht nicht alle Fallgruppen, wie jetzt hier schon dargestellt, die rund um eine Zwangsversteigerung auftreten können. Er wird vielleicht auch nicht alle Fälle lösen können, oder es sind vielleicht auch nicht besonders viele Fälle, aber dort, wo ein Problem mit Schrottimmobilien besteht, und zwar so besteht, wie es jetzt vom Ministerium aus NRW auch gerade geschildert worden ist, da gibt es sehr, sehr große Probleme rund um diese Immobilien. Und das betrifft eben letztlich nicht nur die Zwangsversteigerung und das Verhältnis des Erwerbers oder Ersteigerers der Immobilie im Verhältnis zum Gericht, sondern es betrifft vor allen Dingen die gesamte Nachbarschaft. Diese Immobilien stehen in den Städten, sind auch hinlänglich in den Kommunen bekannt. Also selbst wenn der Rechtsbegriff hier etwas schwammig sein mag, den Kommunen ist sehr genau bekannt, welche Immobilien das sind. Ich will nicht sagen, ich habe da schon so oft über diese Immobilien geredet, dass ich die in den Stadtplänen einzeichnen könnte, aber die kennt einfach jeder in den Städten und Gemeinden. Und dort, wo die Probleme, die Frau Kristall auch geschildert hat, entstehen eben durch zum Beispiel Sozialtourismus aus anderen Ländern der EU, ist das ein derart massives Problem, dass das Wohnumfeld nicht nur in den angrenzenden Straßen oder Gebäuden, sondern wirklich massiv gestört ist. Das sind Probleme mit Gewalt, mit Kriminalität, mit Müllbergen, mit Lärm. Man muss sich da in Teilen vorstellen, dass in einem Haus, das vielleicht konzipiert ist für 100 Bewohner, 1000, 1200 Menschen leben, tageweise hin und her. Da ist also auch unter den Bewohnern extremer Sozialstress vorhanden. Und das sind einfach Dinge, die mit diesem Gesetz angegangen werden. Wir finden es daher richtig und gut, dass es an der Stelle, wo es geregelt ist, geregelt wird und dass ganz gezielt für diese Problemfälle, die massiv sind, eine Regelung getroffen wird und nicht gleich wieder ein riesengroßer Bogen gespannt wird, der alle möglichen Fälle betreffen kann und wo es dann in der Verwaltung oder vielleicht während der Zwangsvollstreckung zu x Vorprüfungen und Nachprüfungen und sonst welchen Prüfungen kommen kann, dass die das wieder lehnen, sondern dass hier gezielt Instrumente an die Hand gegeben werden, damit ganz punktgenau Maßnahmen ergriffen werden können, die überdies dann auch noch äußerst verhältnismäßig und überschaubar sind. Wer sich dann später eine solche Problemimmobilie tatsächlich ans Bein bindet, das macht definitiv keinen Spaß, der wird mit Sicherheit auch damit umgehen können, dass ein Zwangsverwalter eingesetzt worden ist, wenn ich das mal so nennen darf, oder ein Hilfsverwalter oder ein Problemverwalter, der ein bisschen Geld gekostet hat. Das ist dann tatsächlich einfach mit einkalkuliert und eingepreist. Insofern ist das der richtige Weg. Die Herausforderung bei dem Ganzen wird eben tatsächlich für die Kommunen bestehen, das Problem dann sauber auf den Weg zu bekommen. Ich würde fast schon als das größte Problem sehen, jemanden zu finden, der sich zutraut, derartige Immobilien dann auch in die Verwaltung mit hineinzunehmen. Das ist weniger eine technische oder sachliche Herausforderung. Da wird man dann doch hier und dort mit Gewalt konfrontiert an der einen oder anderen Stelle. Nicht unbedingt der Bewohner, sondern der Ersteigerer. Und insofern, dass man das spezielle Problem angeht, ist richtig. Man kann auch andere Dinge in der Zukunft noch angehen. Aber der Gesetzentwurf, so wie er ist, ist ein vernünftiges Zeichen für den angesprochenen Problemkreis. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Warnhöcke. Und wir hören dann nun die Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen, die uns auch zugeschaltet ist. Frau Welge, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank dafür, dass ich hier auch noch mal meine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf abgeben kann. Die Stadt Gelsenkirchen steht, glaube ich, sehr exemplarisch. Und Görlitz ist ja eben in einer der Stellungnahmen auch noch mal ausdrücklich aufgeführt worden für die Regionen, die einen extremen Strukturwandel einhergehend mit einem überproportionalen und sehr deutlichen Bevölkerungsrückgang hinter sich haben. Das macht den Unterschied zu anderen Regionen. Ich will das beschreiben. Wir haben derzeit einen Leerstand von ca. 9000 Wohneinheiten. Davon sind 3000 Wohneinheiten im sogenannten Substandard, also weit unter den Ansprüchen, die Menschen an gesundes Wohnen stellen. Mehr als 500 Gebäude sind als echte Problemimmobilien identifiziert. Durch den hohen Leerstandard, und ich glaube, das erklärt sich eigentlich von selbst, entstehen massive Deinvestitionsprozesse. Und damit haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich die Gebäudesubstanz auf Strecke entwickelt. Und diese Deinvestitionsprozesse, die hemmen in weiten Teilen einen gesunden Wohnungsmarkt. Und insoweit ist die Problemlage bei Kommunen, die Strukturwandelprozesse zu bewältigen haben, immer noch in der Tat eine deutlich andere. Sie sind aber mitnichten Einzelfälle und sie sind auch mitnichten singulär. Auch wenn die Stadt Gelsenkirchen seit inzwischen vielen Jahren sehr deutliche und intensive Erfahrungen im Umgang mit Problemimmobilien hat und alle rechtlichen Möglichkeiten, Maßnahmen und auch Chancen massiv ausnutzt, intensiv koordiniert und ressortübergreifend sehr engagiert handelt. Ich will ein Beispiel nennen, zahlreiche Objektbegehungen in regelmäßigen Toni. Wir haben Interventionsteams, die arbeiten. Wir wenden das Sanierungsrecht in speziellen Straßenzügen an. Wir nutzen das, was eben schon angesprochen worden ist, das Wohnungsaufsichtsrecht sehr intensiv. Stoßen wir, und das muss ich sehr deutlich hier nochmal zum Ausdruck bringen, bei Zwangsversteigerungsverfahren, und ich will das auch nochmal beziffern, bei insgesamt fast 300 Verfahren seit 2006, immer wieder, mittlerweile mit einer deutlichen Regelmäßigkeit auf Akteure, die die bestehende Rechtslage bewusst aushöhlen, um Profit aus städtebaulichen und sozialen Problemimmobilien zu schlagen. Sie verhalten sich eben nicht wie renommierte, rechtschaffene Eigentümer, die am Wohnungsmarkt dringend gebraucht werden, ganz im Gegenteil. Aus diesem Grund befürwortet die Stadt Gelsenkirchen ausdrücklich die Änderung des Zwangsversteigerungsgesetzes mit der Möglichkeit der Einsetzung eines Zwangsverwalters. Operationelle Aufwände sollten da kein Hemmnis sein. Ich glaube, es ist ein wichtiger, ein richtiger und auch ein unverzichtbarer Baustein innerhalb des Regelkorsetts, in dem wir uns bewegen müssen. Ich glaube, dieser Gesetzesentwurf ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aus unserer Sicht, gestatten Sie mir auch diese Anmerkung, wäre ein noch weitergehender Schritt, nämlich ein kommunales Vorkaufsrecht im Zwangsversteigerungsverfahren wünschenswert. Und meine Frage beim Missbrauch lautet, wer schützt wen vor wem? Wir wollen einen handlungsfähigen Staat und wir werden, und das ist die Garantie, nur gegen missbräuchlichen Eigentumserwerb vorgehen. Deswegen ist die Interpretation, dass es umgekehrt sei, eine verkehrte. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Statements. Wir haben auch schon etliche Wortmeldungen und als Erster hat das Wort zur Frage Frau Dr. Martens.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nun haben wir hier das sogenannte Schrottimmobilienmissbrauchsbekämpfungsgesetz vorliegen, welches sich allerdings nur auf den einen kleinen Bereich der Zwangsversteigerungen bezieht. Und es wurde jedoch schon ausdrücklich geschildert, dass die Probleme mit Schrottimmobilien weit über den Bereich der Zwangsversteigerungen hinausgehen. Mich würde deshalb interessieren, welche weiteren Instrumente den Kommunen im Kampf gegen Schrottimmobilien helfen könnten. Ich richte diese Frage an Frau Welge, die sich ja qua Amtes als Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen mit dem Thema schon ausführlich beschäftigen musste, und an Herrn Kruse-Notto, der als Vertreter des Instituts für Urbanistik die Interessen und Bedürfnisse der Kommunen ebenfalls bestens im Blick hat. Vielen Dank.
Kollege Rinkert hat das Wort.
Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Schönen Dank für die Ausführungen an die Sachverständigen. Selbst als Kommunalpolitiker bin ich unterwegs in meiner Heimatstadt und kann deshalb die Ausführungen, die auch vom Städtegemeindebund und von anderen gekommen sind, auch von der Oberbürgermeisterin, nur ausdrücklich bekräftigen, und dass man eben über das Gesetz hinaus noch weitere schauen muss, welche Maßnahmen und Möglichkeiten es eben gibt. Der Gesetzentwurf zielt ja eben darauf ab, die langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Stabilität in bestimmten Stadtvierteln eben auch zu gewährleisten. Und während wir über einzelne Maßnahmen ja auch gegen Schrottimmobilien sprechen, könnte natürlich auch eine übergreifende Strategie zur Bekämpfung von Missbrauch von Wohnraum, weil das ist ja oft so, in meiner Region ist es oft das Thema, dass Wohnraum verdrängt wird für Leiharbeiter und Zustände dort geschaffen sind, ja, wo in wenig Wohnraum sehr viele Menschen untergebracht werden. Deshalb ist auch, glaube ich, wichtig, nochmal das Thema Stärkung von Vorkaufsrechten in den Milieuschutzgebieten eben auch nochmal zu betrachten.
Können Sie bitte Ihre Frage stellen, Herr Rinkert?
Ja, komme ich jetzt zu. Und mich würde einfach interessieren, welche Rolle kann das Vorkaufsrecht dabei spielen, um langfristig soziale und wirtschaftliche Stabilität in betroffenen Stadtvierteln zu gewährleisten? Und welche Ansätze gibt es hierfür? Und die würde ich gerne an Herrn Kruse-Notto und an Frau Lewold stellen. Vielen Dank.
Also ich bitte die Fragenden, ihre Fragen auch präzise und kurz zu stellen und nicht den ganzen Gesetzentwurf nochmal darzulegen. Dann hat als Nächste das Wort Frau Tausend.
Dann möchte ich mich auch bei allen Sachverständigen bedanken für die Ausführungen, die teilweise sehr lebendig waren, und würde jetzt gezielt noch mal Frau Lewold bitten und Frau Welge, vielleicht noch mal konkrete Beispiele anzuführen. Frau Welge hatte das schon gemacht, ist auch angesprochen worden, das Beispiel Görlitz, weil sich ja immer wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit angesichts von 50 Zwangsversteigerungen, die in Frage kommen, stellt. Ich selber könnte aus München das Schnitzelhaus und das Dönerhaus, Herr Warnecke, anführen. Auch Themen, die die Kommune, die die Stadt wirklich jahrelang beschäftigt haben, ohne dass sie zu einer guten Lösung geführt haben. Also einfach die Bitte, nochmal an die beiden Sachverständigen vielleicht einige Beispiele beizubringen, um die Notwendigkeit dieses Gesetzesentwurfs zu unterstützen.
Vielen Dank. Dann hat das Wort Dr. Plum.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch allen Sachverständigen für ihre Zeit und ihre Expertise. Ich möchte eine erste Frage gerne an Frau Kristall stellen. Sie haben ja dargestellt, dass das Phänomen der Problem- oder Schrottimmobilien viel größer ist als die Fallgruppe, die wir jetzt in diesem Gesetzentwurf behandeln. Sie haben auch gesagt, ein Phänomen, was wir in Nordrhein-Westfalen haben, ist die Unterbringung von Leiharbeitnehmern entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Das ist ein Problem, was mir aus meinem Wahlkreis Viersen sehr bekannt ist, insbesondere aus der Stadt Nettetal, wo es in Ortskernen wirklich viele Gebäude gibt, in denen Leiharbeitnehmer untergebracht werden. Trägt denn dieser Gesetzentwurf etwas dazu bei, diese Problematik in irgendeiner Form zu lösen? Haben wir es da überhaupt mit einem missbräuchlichen Erwerb in der Zwangsversteigerung zu tun? Und was gäbe es da für Ansätze von Seiten des Bundesgesetzgebers? Zweite Frage würde ich gerne richten an Frau Professorin Fröse. Sie haben die verschiedenen verfassungsrechtlichen Probleme aufgezeigt, insbesondere auch die mangelnde Bestimmtheit der Norm. Jetzt haben wir hier auch verschiedentlich die Forderung gehört, im Grunde die Voraussetzung noch mal runterzuschrauben, die Gefahr für eine öffentliche Sicherheit und Ordnung rauszunehmen oder abzuschwächen. Das würde ja noch mehr Unbestimmtheit in diese Norm bringen. Ordnen Sie das als verfassungsrechtlich problematisch ein? Und welche Lösungsmöglichkeiten gäbe es für die verfassungsrechtlichen Probleme, die Sie aufgezeigt haben?
Das Wort hat Kollegin Willkomm.
Danke, Frau Vorsitzende. Auch ich bedanke mich erstmal bei den Sachverständigen für ihre Expertise. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Warnecke. Und zwar die erste Frage bezieht sich darauf, dass wir jetzt zu einerseits hatte die Sachverständige Dr. Fröse kritisiert, dass dieser Gesetzentwurf ja auch die redlichen Ersteher betreffen. Andererseits haben wir die Sachverständige Strauß gehört. Sie sprach davon, dass dann die Preise steigen würden, weil ja die zusätzlichen Kosten letztendlich ja dann den Bietern auferlegt werden. Wie wird sich das neue Instrument Ihrer Einschätzung nach auf das Verhalten redlicher Bieter auswirken, beziehungsweise wird es die betrügerischen Bieter abschrecken? Und meine zweite Frage geht insoweit hin, das hatten Sie ja auch schon hier im Eingangsstatement angeschnitten gehabt, dass wir häufig ja dadurch, dass es attraktiv ist mit den Schrottimmobilien, weil dann die trotz schlechten Zustandes ja die Immobilien vermietet sind. Die Leerstände sind oft ja in Toplagen gelegen und das sind dann halt Gegenstände von Spekulationen, was dann wiederum natürlich auch die Preise halt hochtreibt. Sind Sie der Auffassung, wie es jetzt in manchen anderen anklang, dass es sich hier tatsächlich nur um Einzelfälle handelt, die wir mit diesem Gesetz behandeln? Oder ist es nicht gar ein Baustein, um eine größere Schieflage auf dem Wohn- und Mietmarkt zu behandeln? Danke.
Frau Bayram.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Im Namen meiner Fraktion möchte ich mich auch bei allen Sachverständigen bedanken. Es ist wirklich auch noch mal deutlich geworden, dass das ein Thema ist, was ganz viele verschiedene Aspekte hat, von dem wir eins heute beleuchten. Und meine beiden Fragen gehen an Frau Strauß. Ich würde gerne noch mal vertiefen, ob Ihnen bekannt ist, wie viele Verwaltungen nach 94 ZVG von den Kommunen tatsächlich durchgeführt werden. Also halten Sie das für ein Instrument, das von den Kommunen tatsächlich genutzt werden wird? Und an welcher Stelle müsste nach Ihrer Ansicht angesetzt werden, um das Problem tatsächlich nachhaltig wirksam zu bekämpfen? Vielen Dank.
Dann hat das Wort Kollegin Hirl.
Ja, ganz herzlichen Dank. Von meiner Seite auch nochmal danke für die Ausführungen. Ich hätte jeweils eine Frage an den Herrn Depré und an die Frau Kristall. Herr Depré, wir haben jetzt vereinzelt schon gehört, dass der Gesetzentwurf eigentlich ordnungsrechtliche und städtebaupolitische Zwecke verfolgt. Und ja, es fraglich ist, ob das Zwangsversteigerungsrecht da das richtige oder der richtige Ort ist. Und in Ihrer Stellungnahme gehen Sie in eine ähnliche Richtung und Sie haben ausgeführt, ja, dass das Vollstreckungsgericht systemfremd instrumentalisiert wird. Und Sie stellen auch fest, es bleibt offen, in welcher Funktion die Gemeinde auftritt und welche Rechtsqualität der Antrag der Gemeinde hat und welche Rechtsmittel es dagegen gäbe. Könnten Sie das vielleicht noch mal näher ausführen? Und Frau Kristall, der Gesetzentwurf ist, hat man ja jetzt auch gehört, das sind 50 Fälle, von denen die Hälfte ja, missbräuchlich genutzt wird. Bei mehr als 21.000 Versteigerungsverfahren, die deutschlandweit pro Jahr vorkommen. Und wer es angesichts dieser geringen Fallzahlen und der regionalen Schwerpunkte, die wir ja jetzt auch schon in verschiedenen Ausführungen gehört haben, nicht vielleicht sinnvoll oder zielführender, so wie der Bundesrat es auch gemacht hat, vorgeschlagen hat, eine Länderöffnungsklausel mit einzuführen, um hier ja, das Problem angemessen zu lösen. Wir hätten die Landesregierungen, die dann ermächtigt wäre, den Antrag auf gerichtliche Verwaltung eben zuzulassen durch Rechtsverordnung, aber halt nur ja, einzelfallbezogen bzw. regional dort, wo wir es brauchen. Danke.
Dann hat das Wort Kollege Beckamp.
Vielen Dank auch von mir. Ich habe eine Frage an Herrn Warnecke. Vielleicht noch mal zu veranschaulichen, wie läuft das konkret ab? Vielleicht können Sie es mal ganz kurz darstellen. Also es kommt ein Bieter, der ersteigert was, ob jetzt viel weniger als Verkehrs- oder viel mehr, finde ich relativ egal. Er zahlt es ja eh nicht. Und dann bringt der relativ schnell irgendwelche Leute da rein. Das wäre mal vielleicht kurz darzustellen, was passiert da genau? Was passiert danach? Verteilungserlös, wird kein Geld gezahlt. Dann gibt es ja eine Wiederversteigerung irgendwann zu irgendeinem Betrag. Das heißt, der Bieter müsste ja eigentlich zahlen, tut er nicht. Der Wiederversteigerungserlös wird dann angerechnet und dann bleibt vielleicht ein Betrag auf. Die Frage ist, was ist denn das für ein Bieter? Sind das Strohleute, die dann wieder verschwinden? Wie läuft sowas konkret ab? Das wäre mal interessant zu hören, was das für Leute sind und wie das immer, ob das immer die gleichen sind. Dann könnte ich ja anknüpfen an deren Verhalten und beim nächsten Mal an die Person jedenfalls nicht mehr versteigern als Idee. Und dann noch eine Frage an Herrn Depré. Sie sagten ja auch, das sind ja weitgehend systemfremde Dinge, die da vorgesehen sind und auch sehr weitreichend, verfassungsgemäß auch problematisch, sagt ja auch Frau Fröse. Insofern die Frage, was wären denn andere Dinge, die vielleicht sinnvoller als milderes Mittel eingesetzt werden könnten? Sowas wie eine höhere Sicherheit, also nicht 10% Verkehrswert, sondern von mir aus 30, 40 wäre ja eine Idee. Früheres Verhalten, das war die Frage an Herrn Warnecke auch, was sind das für Leute? Also ich gehe davon aus, das sind Strohleute typischerweise. Oder auch Teil der Miete ans Gericht zahlen. Ist das nicht eine sinnvollere Idee? Also nicht der Zwangsverwalter, der die vereinnahmt, der kostet ja Geld, sondern die Mieter werden benachrichtigt, in welcher Sprache auch immer. Und die müssen dann den Teil der Miete oder die ganze Miete ans Gericht zahlen. Das wäre vielleicht einfacher oder an eine andere Stelle. Das wären meine beiden Fragen. Vielen Dank.
Dann hat als nächstes das Wort Axel Müller.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Professorin Fröse, weil Sie ja auch einen Lehrstuhl für öffentliches Recht haben. Dann passt das vielleicht ganz gut. Es wird im Gesetzesentwurf geschrieben, das sei alternativlos, was uns da vorgelegt wird. Und am Ende des Tages wird auch geprüft, ob man dann eventuell über kommunale Vorkaufsrechte zum Ziel kommen könnte. Und das wird alles verneint. Die Frage, die sich mir stellt, könnte man denn mit Blick auch auf den Zustand, vielfach den Zustand dieser Immobilien, nicht auch ein Nutzungsuntersagen aussprechen seitens der Bauplanungsbehörde oder der Baugenehmigungsbehörde, Entschuldigung, der Baugenehmigungsbehörde und das Problem auf diese Art und Weise zunächst einmal lösen, weil es dann unattraktiv wird für den Eigentümer?
Wir starten dann mit einer ersten Antwortrunde und Frau Welge beginnt. Sie hatten zwei Fragen von den Kolleginnen aus der SPD.
Ja, das mache ich sehr gern, wenn ich die Fragen richtig verstanden habe. Da ging es um die Frage, welche weiteren Instrumentarien den Kommunen beim Kampf gegen Schrottimmobilien noch helfen können. Eines dieser Themen, was ich zunächst anführen wollte, ist eben schon angedeutet worden bei einer der Fragenden. Die Paragraphen 67 und 68 des Zwangsversteigerungsgesetzes verpflichten ja nur 10% des Verkehrs Wertes sozusagen zu zahlen als Steigpreis. Und wir würden uns wünschen, dass man den gesamten Steigpreis hinterlegen muss, weil das würde den Missbrauch von Gebäuden, nämlich Mieteinnahmen ohne Zahlung des Steigpreises verhindern. Da gab es ja eben schon die Frage 30-40%. Da würde ich sagen, ja, natürlich, wenn, dann 100%, um auch genau das erreichen zu können. Zum Zweiten würde ich mich auch noch mal fokussieren wollen auf den 83 des Zwangsversteigerungsgesetzes, der im Grunde genommen eine Versagung des Zuschlages bei fehlendem Nachweis der Eignung des Käufers hat. Eben ist das Thema aufgeworfen worden, Strohmann ja und nein. Die Frage ist, kann man da Kriterien herausarbeiten? Das wäre ein Plädoyer, was ich so auch formulieren wollte. Dann haben wir den 24 Ziffer 8 des Baugesetzbuches. Und da stellt sich für mich deutlich die Frage, es gibt eine Gratwanderung, keine klare Abgrenzung zwischen den beiden Themen Mängel und Missstände. Da würden wir uns im Grunde genommen die Ausweitung der vorhandenen Vorkaufsrechtsregeln auf sogenannte Mängel wünschen, damit wir dort auch, ich sag mal, so etwas freier sind. Eben ist die Frage gestellt worden nach präventiven Maßnahmen. Das ist ja schon gar nicht mehr präventiv, aber es würde uns zumindest die Möglichkeit geben, etwas früherrechtlich vorzugehen. Dann gibt es den 28 des Baugesetzbuches. Da geht es um die Einschränkung des Rücktrittsrechts des Verkäufers. Und das wäre etwas, wo wir sagen, das würde ja die Ausübung des Vorkaufsrechts für uns Kommunen leichter machen, wenn das Rücktrittsrecht des Verkäufers deutlich eingeschränkt würde. Und zwar, wenn man die Höhe im Grunde genommen, mit der ein Grundstück belastet werden kann, einschränkt. Wenn ein Gebäude als Problemimmobilie bekannt ist, erschließt es sich wenig, warum die Belastungshöhe nicht dem tatsächlichen Wert entspricht, und damit kann man ja auch missbräuchliche Geschäfte machen. Dann wäre natürlich, und die Frage ist eben auch schon bei anderen Fragenden aufgetaucht, eine Möglichkeit der Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Gemeinde im Zwangsversteigerungsverfahren schon zum Start des Verfahrens zum Verkehrswert, würde uns bei missbräuchlichen Dingen deutliche Chancen bringen. Und eben ist auch angeklungen, es handelt sich im Regelfall ja auch um Kommunen, die wenig eigene finanzielle Ressourcen haben. Also die Gefahr, die angedeutet wurde, hier wird auch instrumentalisiert und Kommunen würden dieses Recht missbrauchen, die würde sich schon aufgrund der engen, ich sage das mal so, strategischen Rahmenbedingungen, denen die Kommunen unterliegen, faktisch und praktisch gar nicht stellen. Und das Thema ist eben auch schon angeklungen, eine generelle Informationspflicht des Amtsgerichtes zu Zwangsversteigerung, damit wir rechtzeitig auch davon erfahren und möglicherweise früher auch alle anderen möglichen Maßnahmen ergreifen können, mit den Eigentümern auch in Gespräche treten können. Die zweite Frage, die sich, glaube ich, an mich richtete, ist eine, die zunächst einmal die Frage nach, gibt es besondere Beispiele, und auch mit der Frage, wie viele Fälle habt ihr denn überhaupt zusammenhängend? Ich würde ganz gerne nochmal darauf aufmerksam machen, dass es sich bei uns leider, muss ich sagen, keinesfalls um Einzelfälle handelt. Wenn wir sagen, wir haben insgesamt 271 Zwangsversteigerungsverfahren, da haben wir bei 24%, das heißt bei 65% eben, bei 65 absolut eben diese Möglichkeit. Und das neue Gesetz wäre bei 200 von diesen anwendbar gewesen. Wir haben 10 Immobilien ersteigern können. Bei 13 ist uns das eben wegen der verschränkten rechtlichen Rahmenbedingungen nicht gelungen. Wir haben 2 deutlich stadtprägend signifikante Gebäude, die uns in dieser Situation deutlich weitergeholfen hätten. Eins in der zentralen Verkehrsachse vom Süden zum Norden der Stadt, wo wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass jenseits der 10% nichts gezahlt worden ist, es auch kein zweites anschließendes Versteigerungsverfahren gegeben hat, wie das eben angedeutet wurde.
Ich bitte dann jetzt zum Ende zu kommen, weil die Zeit sonst überschritten wird.
Ja, vielen Dank. Und wir haben ein weiteres Gebäude, wo wir seit Jahren und mit allen Instrumentarien sehr zeitverzögert nach ganz vielen Jahren über ein Baugebot agieren müssen. Da wäre eine Vorkaufsrechtsregelung deutlich einfacher gewesen, diesen Missstand zu beseitigen.
Vielen Dank, Frau Welge. Bei uns geht's weiter mit Herrn Dr. Warnecker aus. Sie hatten sogar 3 Fragen.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, zunächst zu den Fragen von Frau Willkommen. Sind redliche davon betroffen, redliche Ersteigerer von dem Gesetz, so wie wir es in der Wirkung erhoffen und das Gesetz verstehen, würde ich die Frage klar mit Nein beantworten. Genau in den Fällen, in denen redliche Bieter agieren, die im Regelfall, ich sage es mal ganz salopp, nicht auf diese Immobilien zumindest, um die es in dem Gesetzentwurf geht, auf die wirklichen Problemimmobilien auch mitsteigern, sind tatsächlich keine Besonderheiten im Versteigerungsverfahren zu sehen. Das ist ja gerade das Schöne an diesem Gesetzentwurf. Denn das bedeutet, dass von den, nehmen wir wieder die 21.000 Versteigerungen, eben in diesen ganzen Fällen tatsächlich keine Besonderheiten gelten und damit eben auch der redliche Ersteigerer durch das Gesetz überhaupt nicht betroffen ist. Ein Ansatz, den wir sehr begrüßen, weil er eben auch den Verwaltungsaufwand für die Gerichte reduziert, vielleicht auch das Verfahren nicht entschleunigt und deswegen aus unserer Sicht richtig ist. Ob die Kriminellen jetzt zurückschrecken, das wird maßgeblich davon abhängig sein, ob die Kommunen personell und finanziell in der Lage sind, diesen Gesetzentwurf anzuwenden. Das reine Gesetz schreckt die, ich nenne sie einfach mal kriminellen Ersteigerer, nicht ab. Die sind ja eh jenseits des Rechtsstaates unterwegs mit ihren gesamten Handlungen. Das heißt, ob dann da noch eine Schlaufe mehr an Verboten vorhanden ist, interessiert die so lange nicht, wie sie es nicht spüren. Das heißt, es wird elementar sein, diese gesetzlichen Möglichkeiten dann in die Praxis umzusetzen, was mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe für die Kommunen wird, keine Frage, aber daran wird es maßgeblich hängen. Aber das Entscheidende ist ja, dass der Bundestag hier das macht, was er kann, nämlich den Kommunen diese Möglichkeit dann auch mit an die Hand zu geben. Zu der Frage Einzelfälle, eigentlich nur Einzelfälle, müssen wir da nichts unternehmen? Ist das vielleicht ein Baustein? Ja, es sind natürlich, wenn man die absolute Zahl der Fälle anguckt, Einzelfälle. Aber es ist schon ein wichtiger Baustein in der gesamten kommunalen Stadtentwicklungspolitik, weil eben die Wirkung, die von diesen Immobilien ausgeht, dramatisch ist. Und es ist vor allen Dingen auch ein ganz wichtiger Indikator für vielleicht noch später anzugehende Gesetze. Wir erleben derzeit in Deutschland etwas, was es so seit der Gründung der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat, nämlich den Ausverkauf des Immobilienbestandes an institutionelle Anleger. Wir haben zwei Indikatoren. Zum einen ist, was wie gesagt seit 1949 noch nie der Fall war, die Wohnungseigentumsquote in den vergangenen Jahren um sagenhafte 5 Prozentpunkte gesunken. Das heißt, 5% der Bevölkerung haben kein Wohn oder 5% weniger der Bevölkerung haben Wohneigentum. Das hat es einfach noch nie gegeben. Das Zweite ist, das hat der Zensus, der diese Woche gerade frisch veröffentlicht worden ist, gezeigt, dass der Anteil der privaten Bürgerinnen oder der Bürgerinnen und Bürger, der privaten Immobilieneigentümer am Wohnungseigentum insgesamt um knapp 1% zurückgegangen ist. Jetzt kann man sagen, 1%, was ist das? Das ist nicht viel. Das sind bei 43 Millionen Wohneinheiten, die wir in Deutschland haben. Aber sagenhafte 430.000 Wohnungen, die jetzt nicht mehr den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gehören, sondern die an globalen Aktienmärkten gehandelt werden. Das ist die Realität auf dem Wohnungsmarkt. Und da gerät etwas massiv ins Rutschen, das muss man ganz deutlich sagen. Und das ist vielleicht auch für den Rechtsausschuss nicht ohne Bedeutung, denn hier kommt ja zum Beispiel noch mal die Mietpreisbremse rein. Wenn man mit der Vermietung von Immobilien nicht mal mehr eine schwarze Null schreiben kann, sondern nur draufzahlt, dann verkauft man diese Immobilien. Und gekauft werden diese Immobilien nur von Anlegern, die andere Interessen haben als die Vermietung. Die nämlich genau diese Interessen haben, was wir hier bei den Schrottimmobilien sehen. Kriminelle, Geld einfach mal parken und. Und das ist das, was gerade in Deutschland passiert. Man kann auch in den stark frequentierten Immobilienmärkten mit, wenn man sich redlich verhält und ganz einfach an den Markt rangeht, im Rahmen der Gesetze keine, nicht alle, wer es erbt, wird das hinbekommen, aber wer normal auf dem Markt eine Wohnung kauft, als Altersvorsorge und sie vermieten will, keine Rendite mehr erwirtschaften. Ein riesengroßes Problem. Und dafür ist auch dieses Beispiel symptomatisch für den Immobilienmarkt. Zur dritten Frage. Ich denke, dass eine Anknüpfung an die Person des Bieters klingt erstmal interessant, auch was Frau von Türkheim zu dem Thema sagte und sagte, man kann ja so eine Vorprüfung der bei den Bietern einführen, prophylaktisch, wie das beim normalen Verkauf auch gehen würde, würde aber eben exakt bedeuten, dass in 21.000 Fällen von Zwangsversteigerung eine Vorprüfung durchgeführt werden muss. Und dann kommen wir wieder an den Punkt und sagen, müssen wir wirklich in 21.000 Fällen den individuellen Bieter unter die Lupe nehmen, um zu prüfen, ob das ein schwarzes Schaf ist oder ist nicht doch dieses herausstechende Merkmal Problemimmobilie ausreichend und der richtige Anknüpfungspunkt, sodass wir sauber geleitet durch die Kommunen bei den 50 Fällen landen, die wir hier auch brauchen. Insofern würde ich sagen, das ist der richtige Weg und da sollte man bei bleiben, an die Problemimmobilien anzuknüpfen und nicht alle Bieter unter die Lupe zu nehmen.
Vielen Dank. Dann hatte Frau Strauß zwei Fragen von Frau Bayram. Das Mikrofon bitte anstellen, Frau Strauß.
Entschuldigung. Gerichtliche Verwaltungen nach 94 ZVG geltenden Rechts werden von den Gemeinden Stand jetzt nach meiner Erfahrung nicht beantragt. Es fehlt die Erfahrung, was das für Konsequenzen hat. Es droht die Vorschusspflicht hinsichtlich der Vergütung des gerichtlichen Verwalters. Es droht die Vorschusspflicht hinsichtlich der Vorschüsse, die man an den Verwalter leisten muss, wenn zum Beispiel der ein Objekt vorfindet, wo kein Heizöl mehr im Tank ist und er das sofort kaufen muss, wo Wohnungen instand gesetzt werden müssen, um überhaupt vermietbar zu sein. Da will die Gemeinde dem schlechten Geld kein Gutes hinterherwerfen. Die zweite Frage war, wo müsste man ansetzen? Ich habe jetzt noch mal gehört, den Bieter vorher prüfen. Es sind nicht nur 21.000 Bieter, die geprüft werden müssen. In den meisten Versteigerungsterminen erscheinen 10, 20, 30, 50 Leute. Das heißt, wir prüfen 50 mal 21.000 Menschen. Ist nicht leistbar. Wir wissen nicht, wer von diesen dann der Meistbietende wird. Ich kann Ihnen allerdings nicht zustimmen, dass redliche Bieter von den geplanten Änderungen nicht betroffen sind. Wir können den Menschen nur vor die Stirn gucken, ob derjenige zahlen will oder nicht. Da kommt es erst im Verteilungstermin zum Schwur. Es kam die Idee auf die Bietsicherheit, jetzt 10%. Und der BGH hat gesagt, bei einem Verkehrswert von 1 Euro ist das Verlangen von 10 Cent Sicherheitsleistung für niemanden hilfreich und deswegen rechtswidrig und zu unterlassen. Früher gab es eine Regelung, dass die Sicherheit mindestens die Verfahrenskosten abdecken muss. Das ging so lange gut, bis die Sicherheitsleistung durch Bargeld abgeschafft wurde, aus sehr vernünftigen Gründen. Denn welche Verfahrenskosten anfallen, erfahren die Bieter erst im Versteigerungstermin. Sicherheit können Sie nur leisten durch Überweisung an Landesjustizkasse, Bundesbankcheck oder einen speziellen bankbezogenen Scheck oder Bankbürgschaft. Das heißt, das trifft die völlig unvorbereitet und Sie stehen dann ohne Bietsicherheit da. Ich warne eindringlich davor, hinsichtlich der bestehenden Regelung, dass Eigentumsübergang erfolgt, bevor das gesamte Meistgebot belegt ist, jetzt das System über den Haufen zu werfen. Wir schaffen uns neue Probleme. Wir bringen das gut ausbalancierte Zwangsversteigerungsrecht völlig aus dem Tritt und setzen es Gefahren aus, die wir gar nicht abschätzen können. Hierzu gibt es ein Forschungsvorhaben zum Reformbedarf in der Zwangsversteigerung. Das Ergebnis davon, was von Professor Bartels von der Uni Hamburg sowie von Professoren der HWR Berlin erstellt wurde, liegt seit 2017 im Bundesjustizministerium vor. Darin sind unheimlich viele, unheimlich gute Vorschläge unterbreitet, wie man ansetzen kann, um Probleme in der Versteigerung nachhaltig zu lösen, von denen eins ist, dass es Ersteher gibt, die das Meistgebot nicht belegen. Und das trifft ja dann auch nicht nur Schrottimmobilien. Zum anderen müssen wir bedenken, hinsichtlich dieser Problemimmobilien, selbst wenn dann der Ersteher das Meistgebot bezahlt hat, ist doch die künftige vernünftige Nutzung dieser Problemimmobilie durch ihn noch gar nicht gewährleistet. All die Fragen der vernünftigen Nutzung gehören ins Ordnungsrecht, gehören ins Verwaltungsrecht und nicht ins Zwangsversteigerungsverfahren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Strauß. Es hat dann Frau Lewold zwei Fragen von Kollegen Rinkert und Tausend. 4 Minuten.
Ja, vielen Dank. Ja, hört man mich?
Ja, alles klar. Die Leitung steht und Sie haben das Wort.
Gut, wunderbar. Ja, ich frage oder ich beantworte auch mal die Frage von Herrn Rinkert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging es darum, ob nicht eine Implementierung, eine übergreifende Strategie für diese Fälle hilfreich wäre. Das ist auf jeden Fall so. Das hatte ich ja auch eben schon in meinem Eingangsstatement kurz erwähnt, dass die Städte zur Bekämpfung der Schrottimmobilienproblematik ja hier sehr gut organisatorisch und strategisch und konzeptionell vor allen Dingen aufgestellt sind. Sie kennen genau die Stellen, wo die Immobilien sind. Zum Teil ja schon seit vielen Jahren an diesen Stellen vorhanden. Da weiß man auch etwas mehr vielleicht über die Hintergründe und über die über das Warum diese Dinge da so entstanden sind. Und man hat vielleicht auch eher schon hier eine Ahnung, wie es damit weitergehen könnte, wenn sich da auf dem Verkaufs- und Immobilienmarkt etwas tut. Von daher vielleicht auch noch mal hier ein kurzer Hinweis zu der vorgebrachten Kritik, dass das Zwangsversteigerungsrecht ja doch eine andere Materie ist, die mit den städtebaulichen Interessenten oder Interessen hier gar nichts zu tun hat. Ja, das stimmt. Aber so das Antragsrecht, wie es hier angedacht ist, dient ja letztendlich auch dem Gläubigerschutz. Denn den Gläubigern ist nicht damit geholfen, wenn die 10% der Sicherheitsleistung hinterlegt werden und die von Anfang an dann nicht, wo beabsichtigt ist, eben nicht den vollständigen Versteigerungspreis zu zahlen, dann muss nach den Wochen, wenn das aufgefallen ist, die Zwangsversteigerung erneut beantragt werden und so nimmt das Ganze immer seinen Lauf und die Gläubiger kommen hier auch nicht weiter. Also von daher glaube ich schon, dass die Gemeinden ja den besseren Überblick auch vor Ort haben. Die Gläubiger sind vielleicht Banken, die gar nicht am Ort ansässig sind, die also das Schicksal dieser Immobilie gar nicht gut kennen. Und hier kann man sich das Wissen der Kommune in diesem Fall durchaus zunutze machen. Also übergreifende Strategie, ja, muss sein, vor allen Dingen auch quartiersbezogen. Wir haben ja hier auch das Instrument des satzungsbezogenen Vorkaufsrechts, dass man eben ein Quartier abgrenzen kann, wo man besondere Maßnahmen, städtebauliche Entwicklungen beabsichtigt und damit eine Vorkaufsrechtssatzung belegt, was natürlich dann im Zwangsversteigerungsverfahren nicht weiterhilft. Das haben wir ja eben schon thematisiert. Die Oberbürgermeisterin hat es ja schon gesagt, es wäre sehr hilfreich, wenn man dann für die Fälle der Zwangsversteigerung eben praktisch als Vorabangebot an die Städte hier auch die Möglichkeit hätte, das Vorkaufsrecht auszuüben. Das Milieuschutzgebiet ist ein weiteres sehr wichtiges Instrument für bestimmte Fälle, natürlich auch nur, das muss man sagen, aber für die Fälle, wo es auf den Erhalt und der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung ankommt, wo eine Verdrängung bevorsteht oder befürchtet wird, ist das ein sehr wichtiges städtebauliches Instrument, in dem wir ja auch bisher ein Vorkaufsrecht hatten, was wir jetzt durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2021 nur noch in reduzierter Form ausüben können, nämlich auch nur noch für Problem- und Schrottimmobilien, aber eben nicht mehr für weitere Zwecke des Wohnraumschutzes oder des Erhalts der angestammten Bevölkerung. Also hier würden wir sehr dafür plädieren, dieses Vorkaufsrecht auch wieder vollumfänglich herzustellen durch gesetzgeberische Maßnahmen, weil es auch dazu beiträgt, die Erhaltungszwecke im Milieuschutzgebiet wirklich zu sichern. Man hat als Stadt dann doch auch eine Handhabe, eine Abwendungsvereinbarung zu schließen. Und damit können die städtebaulichen Zwecke dann eben auch auf Vereinbarungswege sehr gut erreicht werden. Aber man braucht natürlich im Hintergrund ein hoheitliches Instrument, um die Vereinbarungsmöglichkeit hier auch gut ausschöpfen zu können.
Vielen Dank, Frau Lever. Ja, ist immer schneller, als man denkt. Aber wir kommen dann zu Herrn Krusenotto und Sie hatten ebenfalls zwei Fragen von den Kollegen der SPD.
Ja, vielen Dank. Ich möchte beginnen mit der Frage von Frau Zander bezüglich des weiteren Instrumentariums beim Kampf gegen die Schrottimmobilien aus Sicht der Kommunen. Ich kann da im Wesentlichen auch dem zustimmen, was Frau Welge aus Gelsenkirchen bereits berichtet hatte. Also zunächst mal die Ausweitung des Vorkaufsrechts bei Problemimmobilien nach 24 Absatz 1 Nummer 8b hinsichtlich der Mängel nach 177 Absatz 3. Das wäre auf jeden Fall eine große Erleichterung für die Kommunen. Das ist auch was, was bereits in den Fachgesprächen zur Novellierung des BauGB gefordert wurde und was mit Sicherheit sehr sinnvoll wäre. Darüber hinaus müsste man das wahrscheinlich noch flankieren mit einer Ausweitung des Betretungsrechts nach § 209 BauGB, weil sich ansonsten die Investitionskosten für die Gemeinden nicht wirklich beurteilen lassen. Das ist auch was, was uns eine Stadt geschildert hatte im Rahmen des Planspiels zur BauGB-Novelle, dass das Vorkaufsrecht nach 24 Absatz 1 Nummer 8b häufig nicht angewendet wird, weil man eben die Investitionskosten nicht abschätzen kann, infolge, weil man eben das Grundstück nicht wirklich begehen kann, beziehungsweise man kann nur das Grundstück begehen, aber nicht wirklich die Innenräume der Gebäude. So ein weitergreifendes Betretungsrecht gibt es beispielsweise auch im Bauordnungsrecht, aber da eben nur zu Zwecken der Gefahrenabwehr. Und hier wäre es gegebenenfalls denkbar, dass man diesen Lösungsansatz sehr speziell eben nur begrenzt auf die Problemimmobilien. Und ein zusätzlicher Punkt bei den Vorkaufsrechten bei Problemimmobilien ist eben die Ausübungsfrist von 3 Monaten, die uns von Kommunen auch geschildert wird, häufig zu kurz ist, um diese Investitionskosten abschätzen zu können. Und gegebenenfalls wäre das auch ein Ansatzpunkt, nur eben für den Fall von Problemimmobilien hier die Ausübungsfrist zu verlängern. Und ein weiteres Instrument ist das Instandsetzungsgebot und Modernisierungsgebot nach 177. Da wäre beispielsweise eine Idee, dass man dieses Gebot näher an das Baugebot von den Voraussetzungen knüpft, also dass man zunächst eine kooperative Lösung sucht. Wenn es keine kooperative Lösung gibt, dann eben eine Anordnung des Instandsetzungs- oder Modernisierungsgebots. Und für den Fall beispielsweise, dass der Eigentümer aus wirtschaftlichen Gründen sich das nicht leisten kann, dass es dann eben ein Übernahmeverlangen gegenüber der Kommune gibt und diese Kommune dieses Übernahmeverlangen dann gegebenenfalls auch zugunsten Dritter, beispielsweise städtischer Wohnungsbaugesellschaften, ausüben kann. Oder man könnte natürlich auch versuchen, dieses Vorkaufsrecht mit einem aktiven Ankaufsrecht der Kommune zu belegen, welches dann entsprechend gesichert werden muss, grundbuchrechtlich, damit eben diesem städtebaulichen Gebot mehr Geltung zukommt. Und als Ultima Ratio müsste man dann eben auch noch das Thema Enteignung anbringen, für den Fall, dass es sich anders nicht durchsetzen lässt. Und dann noch zu der Frage von Herrn Rinkert, zu den Milieuschutzgebieten. Da kann ich im Grunde genommen Frau Lewold auch zustimmen. Also grundsätzlich haben ja die Kommunen die Möglichkeit, in Milieuschutzgebieten über die Genehmigungsvorbehalte Umwandlungen von Miet- und Eigentumswohnungen sowie bestimmte Veränderungen an Gebäuden zu sichern. Und das Vorkaufsrecht ist sozusagen ein zusätzliches Mittel neben diesen Genehmigungsvorbehalten, um eben die Erhaltung und Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu sichern. Und durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist es eben so, dass diese Praxis sehr, sehr stark eingeschränkt wurde. Und nicht nur die Ausübung der Vorkaufsrechte ist nur noch eingeschränkt möglich, sondern eben die Abwendungsvereinbarungen, die auch sehr, sehr wichtig sind, können eben nicht mehr vereinbart werden. Und vielleicht nur noch ganz kurz zum Schluss eine Zahl, die uns auch im Zuge des Planspiels zur BauGB-Novelle von einer Kommune berichtet wurde, dass sie eben nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in 116 Fällen kein Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten mehr ausüben konnte und oder auch keine Abwendungsvereinbarungen treffen konnte. Insofern wäre es sinnvoll, da auch gesetzgeberisch tätig zu werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Fröse hat das Wort zur Antwort auf die Fragen aus der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Zunächst zu der Frage von Herrn Müller nach alternativen Instrumenten. Dieses Instrumentarium des 94 AZVG, das soll ja sozusagen ganz spezifische Fallkonstellationen im Zwangsvollstreckungsverfahren betreffen. Und von daher würde ich sagen, es ist nicht etwas, was sozusagen in Konkurrenz tritt zu anderen Mechanismen, sondern was einfach ein zusätzlicher Mechanismus ist, der hier den Gemeinden an die Hand gegeben wird, um sehr schnell und sehr spezifisch in genau diese Zeitkonstellation dann nach Erteilung des Zuschlags zu reagieren. Es gibt natürlich andere Instrumente und je nachdem kann auch ein anderes Instrument sinnvoller sein, das zu ergreifen, aber gerade eine Nutzungsuntersagung wirkt ja anders als jetzt eben hier die Anordnung der Zwangsverwaltung ganz spezifisch und ganz schnell in diesem Bereich. Zu den Fragen von Herrn Dr. Plum. Ich hatte ja schon ein bisschen was gesagt zur Bestimmtheit der Norm, wobei ich hier das Kriterium der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, das Sie angesprochen haben, was hier teilweise erwogen wurde, dass man das streichen könnte. Das ist immerhin ein Kriterium, das jetzt für sich genommen auch nicht wahnsinnig bestimmt klingt, aber was eben in der Rechtsprechung und in der Literatur eben doch eine sehr starke Konkretisierung erfahren hat, sodass das eben etwas ist, wo man zumindest noch halbwegs konkret dran anknüpfen kann. Was könnte der Gesetzgeber tun, um hier bestimmter oder konkreter zu werden? Eine Möglichkeit wäre ja, Regelbeispiele in die Norm hineinzuschreiben. Also manches findet sich ja in der Gesetzesbegründung, dass man zum Beispiel bei der Frage keine angemessene Nutzung ist hier ja bei Wohnraum die der Leerstand oder die Überbelegung genannt. Das wären ja Dinge, die man eben auch als Regelbeispiele mit in die Norm aufnehmen könnte. Und insgesamt resultiert ja so etwas das Problem aus dieser Norm auch daraus, dass hier alleine an das Vorliegen einer Problemimmobilie angeknüpft wird. Ich sehe die Einwände, die ja hier auch geäußert wurden, dagegen, dass man sozusagen nur an den Ersteigerer, an den Ersteher der Immobilie anknüpft, aber so eine zusätzliche subjektive Komponente, die Gemeinden zu prüfen hätten, könnte hier eben auch für eine stärkere Bestimmtheit sorgen, also das Vorliegen einer Probleme plus ein bestimmtes Verhalten des Erstehers, auf das man hier dann entsprechend abstellt und das eben dann auch flankiert mit einem entsprechenden Rechtsschutz. Ich will vielleicht noch ganz kurz, weil das ja hier auch an verschiedenen Stellen zur Sprache kam, nochmal klarstellen, dass das rechtliche Problem meines Erachtens nicht daraus resultiert, dass nur 50 Fälle im Jahr voraussichtlich unter diesen Tatbestand der Problemimmobilie fallen. Der Gesetzgeber kann natürlich auch Missständen begegnen, die nur vereinzelt vorkommen. Das ist kein unzulässiges Einzelfallgesetz oder so. Aber der Gesetzentwurf geht selber davon aus, es gibt pro Jahr ungefähr 50 Problemimmobilien und nur in der Hälfte der Fälle dieser Problemimmobilien, da sind wir dann bei 25, ist tatsächlich ein Missbrauch zu befürchten. Und das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt, ob da nicht eine Regelung gefunden werden könnte, die dann präziser ist, indem eben zusätzlich zum Vorliegen einer Problemimmobilie auch irgendwo an den Ersteigerer hier angeknüpft wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Professor Fröse. Es geht dann weiter mit Herrn Depré. Sie haben das Wort auch für zwei Antworten.
Ja, ich darf anknüpfen an die Ausführungen von Frau Fröse und Frau Strauß. Die behandeln das Thema ähnlich wie ich. Es ist Konsens, dass gegen Missbrauch und Schrottimmobilien Maßnahmen ergriffen werden muss. Wir wehren uns nur gegen die rechtliche Einordnung in ZVG. Es wird ein Antrag gestellt, der wenig präzise ist. Also die Verwaltung interveniert in ein Gerichtsverfahren bei dem Vollstreckungsgericht. Und die Wahrnehmung ist einfach, das ist ein Gericht. Und die Frage ist, wie kann man sich gegen den Antrag überhaupt wehren? Frau Hirl, Sie haben die Frage gestellt. Was kann man dazu sagen? Dem Betrachter ist völlig unklar, ob und wer gegebenenfalls gegen wen im Verwaltungsrechtswege vorgehen kann, also ein Verfahren nach 80 VWG oder eine Anfechtungsklage oder Feststellungsklage einreichen kann. Andererseits ist die Frage, wenn so ein Antrag im Zwangsverwaltungsverfahren gestellt wird, ob hier die Erinnerung oder die sofortige Beschwerde dann das richtige Mittel ist, um gegen den Antrag vorzugehen. Es sei denn, man stellt sich auf den Standpunkt, es gibt überhaupt kein Rechtsmittel gegen den Antrag. Das ist aber unserer Rechtsordnung fremd. Insofern sagen wir, der ganze Komplex gehört ausgelagert und an anderer Stelle geregelt. Es sind ja heute viele Beiträge geliefert worden im öffentlich-rechtlichen Bereich, wo überall Angriffspunkte sind. Die kann man auch sozusagen ergreifen. Aber das Zwangsversteigerungsgesetz ist der verkehrte Ansatz. Zu Herrn Beckamp. Die Frage wurde vorhin ja schon beantwortet zu der Frage der Bietsicherheit. Da ist natürlich das Marktinteresse, wenn Sie eine Bietsicherheit ansetzen, Sie müssen sich vorstellen, in der Praxis läuft es so, die Bieter, also nicht der eine Bieter, sondern die alle, die bieten wollen, gehen zu ihren Kreditinstituten, in der Regel brauchen sie eine Bank, manche haben natürlich auch ein Konto, das das zulässt, und brauchen da sogenannte Nachweise, was sie da machen wollen und müssen sozusagen die Bietsicherheit in ordnungsgemäßer Form oder in bar beim Gericht hinterlegen. Und 10% vom Verkehrswert ist natürlich für einen Interessenten eine Aufwendung. Wenn er dann erfährt, dass bereits nach der Antragstellung der Zwangsversteigerung schon die Gemeinde interveniert hat, dann wird er völlig verunsichert und fragt sich auch, hätte ich da vorher informiert werden müssen oder erst im Rahmen von der Versteigerung. Wenn Akteneinsicht gewährt wird, bekommt er ja normalerweise mit, dass so ein Antrag besteht. Der Antrag selbst ist derart undifferenziert, dass der Bieter sagt, was soll ich in dem Verfahren, was kann ich da tun? Also der ganze Verfahrenszweck, die gläubige Befriedigung in der Zwangsversteigerung wird dann überlagert durch die öffentlich-rechtlichen Überlegungen, die an sich verständlich sind. Zum Verfahren selbst möchte ich noch sagen, in jedem Verfahren werden Verkehrswertgutachten erhoben. Das Verkehrswertgutachten ist halt der Maßstab für die Bietsicherheit. Dass es Reformen geben kann, wo man anknüpft und sagt, es muss unmittelbar die Sicherheit erhöht werden, wenn mehr geboten wird. Das sind alles Reformvorschläge, die diskutiert werden. Frau Strauß hat darauf hingewiesen, dass seit 2016 ein Reformvorhaben vorliegt, das leider in der Schublade ist und leider das Reformwerk nicht hochgehoben worden ist und eine derartige Vorlage geliefert worden ist, die aus meiner Sicht weder zeitkritisch ist noch notwendig. Das wäre mein Beitrag. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man andere Wege finden muss, um dem Problem gerecht zu werden und nicht über das ZVG. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Deprin. Und in dieser Runde abschließend hat Frau Kristall auch noch mal Gelegenheit zur Antwort auf zwei Fragen aus der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Hill. Ich würde mit Ihrer Frage anfangen, weil die kann ich sehr klar, sehr kurz und knapp beantworten. Sie haben die Frage gestellt, ob es aus fachlicher Sicht Sinn macht, eine Länderöffnungsklausel mit einzubeziehen. Das kann ich mit Ja beantworten. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort. Und dann ist es mit Sicherheit eine Möglichkeit, diesen Gegebenheiten vor Ort auch tatsächlich Rechnung zu tragen und die Individualität in den einzelnen Bundesländern eben über eine solche Klausel entsprechend bedienen zu können. Die zweite Frage, Herr Dr. Plum, die kam von Ihnen, nämlich das ganze Thema rund um die Frage Gesetzgebung und Grenzregionen in den Niederlanden. Hilft uns dieses Gesetz in den Grenzregionen und in den Problemen, die wir dort haben? Ich kann das insofern mit Ja beantworten, in den Fällen, die wir eben beschrieben haben. Also wenn die Immobilien erworben werden über Zwangsversteigerungen und wenn dann eben der gesetzliche, die 10% gezahlt werden und darüber hinaus eben nichts weiter passiert, ja, dann hilft uns dieses Gesetz. Aber das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist natürlich nicht die Alleinlösung für das ganze Thema, was wir rund um die missbräuchliche Nutzung von Wohneigentum und von Wohnungen in den Grenzregionen zu verzeichnen haben. Und damit bin ich auch schon bei der Frage, welche möglichen Lösungsansätze könnte man denn in diesem Thema noch weiter bedienen? Wir haben natürlich das Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Sie haben es eben selber beschrieben. Wir haben häufig die Thematik, dass wir Arbeitsmigranten, die in den Niederlanden arbeiten, dort sind rechtliche Gegebenheiten geschaffen worden, dass der Missbrauch von Wohnungen beziehungsweise eine Kopplung von Wohnungen mit Mietverträgen in den Niederlanden zurückgestellt werden beziehungsweise nicht möglich sind. Somit suchen sich die Arbeitgeber beziehungsweise die im Hintergrund agierenden Personen, die diese Strukturen hervorheben, natürlich andere Alternativen und kommen dann auf Bezirke bei uns in Deutschland, also an der Grenzregion, und erwerben eben dort die Immobilien. Was könnte man tun? Eine zusätzliche Möglichkeit neben der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit ist natürlich die Frage der Datenübermittlung und des gemeinsamen Datenaustausches. Wir haben immer wieder die Frage, wie können wir IT-technisch gegebenenfalls durch IT-Systeme oder Ähnliches die Meldebehörden noch mal unterstützen. Also ich mache gerne ein Beispiel. Kann man nicht Programme einsetzen, die Datenanomalien, wie das häufig im Bankenwesen ja getan wird, also Enterprise Fraud Management als ein Stichwort, können solche Dateien nicht genutzt werden oder solche IT-Techniken nicht genutzt werden, um Datenanomalien in Wohnbeständen aufzudecken? Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie das ausgestaltet werden könnte. Wir sind mehrfach, und Herr Dr. Warnecke, das haben Sie eben auch angesprochen, immer darüber gekommen, wir haben im Hintergrund agierende Strukturen, die sehr schnell sind und die auch eine deutlich schnellere Umsetzungsgeschwindigkeit haben, als wir das manchmal in der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, und damit meine ich nicht nur nationale, sondern auch Stadt- oder kommunale Grenzen. Die Frage ist ja, wie können wir noch mal mit Blick von oben, also ganzheitlich betrachtet, dieser Thematik auch vor dem sozialrechtlichen oder sozialpolitischen Hintergrund Rechnung tragen. Eine Frage ist natürlich, wie bewegen oder wie nähern wir uns dem Thema der Arbeitnehmereigenschaft? Wie nähern wir uns dem Thema der bezuschussenden oder ergänzenden Sozialleistungen, die beantragt werden können? Und auch hier besteht mit Sicherheit die Möglichkeit, noch mal tiefer einzusteigen und weitere Punkte gemeinsam aufzunehmen oder zu diskutieren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an die Sachverständige. Wir hätten nun auch schon weitere Meldungen für eine zweite Fragerunde. Und mit Blick auf die Zeit würde ich um extreme Kürze bitten. Vielleicht müssen wir auch die Antwortzeit etwas reduzieren auf eine Minute oder eine gute Minute pro Frage. Und als Erste hat das Wort Frau Dr. Martens.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte zum einen noch mal bei Frau Belge nachfragen zum Vorkaufsrecht bei Schrottimmobilien. Sie mussten in der ersten Antwortrunde mangels Zeit genau dort aufhören, wo es am spannendsten wurde. Der Gemeinde steht jetzt ja ein Vorkaufsrecht zu, wenn die baulichen Anlagen einen Missstand aufweisen. Jetzt gibt es den Vorschlag, den Tatbestand zu erweitern und nicht nur im Fall von Missständen, sondern auch im Fall von Mängeln im Sinne des § 177 Baugesetzbuches zu erweitern. Meine Frage ist, Missstände, Mängel, könnten Sie bitte aus Ihrer Praxis vielleicht kurz erläutern, wo in diesem Zusammenhang der Unterschied ist und vor allen Dingen, ob und inwiefern es den Kommunen in ihrem Kampf, wie Sie ihn ausdrücklich und eindrücklich beschrieben haben, helfen würde in der Praxis. Und meine zweite Frage ist die aus meiner ersten Runde, diesmal an Frau Lewold, ob es aus Ihrer Sicht noch weitere Instrumente gibt, die die Kommunen in ihrem Kampf gegen Schrottimmobilien benötigen würden. Vielen Dank.
Frau Willkomm, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Nachfrage an Herrn Dr. Warnecke. Sie hatten gerade angesprochen gehabt, dass wir bei der Eigentümerquote mittlerweile 5 Prozentpunkte minus verzeichnen. Jetzt denke ich, also verstehe ich Sie da richtig, dass Sie da halt auch daran denken, dass bei der langfristigen Wirkung dieses Gesetzentwurfs halt es nicht mehr dazu kommen wird oder größtenteils nicht mehr dazu kommen wird, dass dann halt die Immobilien komplett verkommen und somit dann halt redlichen Bietern letztendlich die Chance gegeben wird, nicht mehr ganz heruntergekommenen Eigentum halt zu erwerben und somit halt das eher wieder instand setzbar ist und somit halt auch eine Stärkung der Eigentümer eintritt.
Freiherr. Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Türkheim. Sie haben ja in Ihrem Statement Ausführungen dazu gemacht, dass es hier teilweise um Symptombekämpfung geht und man vielleicht stärker an den Ursachen arbeiten müsste. Wo wären denn aus Ihrer Sicht die Ursachenbekämpfungsmöglichkeiten? Wie müsste man das eigentlich angehen? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, sind Sie der Ansicht, dass das Gesetz hier eine präventive Wirkung entfaltet? Also wir haben das ja hier aus verschiedener Perspektive schon beleuchtet. Also denken Sie, dass damit tatsächlich es zum Rückgang der Fälle führen wird? Und falls ja, wie könnte das aussehen? Vielen Dank.
Martin Plum.
Vielen Dank. Ich will noch mal zwei Punkte aus der bisherigen Diskussion aufgreifen. Zum einen den Punkt der Länderöffnungsklausel, den ja der Bundesrat, gefordert hat, und die Forderung ist ja hier auch noch mal wiederholt worden. Ich würde gerne mal an der Stelle Frau Professorin Fröse fragen, ob sie aus verfassungsrechtlicher Sicht das auch als eine Möglichkeit sieht, die Probleme, die wir da haben, abzumildern. Denn wir haben ja jetzt verschiedentlich gehört, es sind regionale Schwerpunkte, wo wir diese Probleme haben. Wenn die Länder zielgerichtet durch Rechtsverordnung darauf reagieren können, ließe sich ja möglicherweise auch das Problem der Typisierung, das Sie dargestellt haben, noch mal anders lösen und dem anders begegnen. Also könnte das ein Mittel sein, um verfassungsrechtlichen Bedenken entgegenzukommen beziehungsweise sie möglicherweise auch wegzunehmen. Zweite Frage würde ich gerne richten an Herrn Depré. Wir haben jetzt unterschiedliche Einschätzungen dazu gehört. Ist dieses Verfahren, ist dieses Instrument bürokratisch oder weniger bürokratisch? Können Sie uns zu dem Punkt einmal eine Einschätzung geben, ob Sie das als eine unbürokratische oder eher als eine zusätzlich bürokratische Lösung einstufen würden?
Und Susanne Hirl.
Einmal eine Frage nochmal an Frau Kressal. Die Frage zu der Leiharbeitnehmerthematik in der Grenzregion zu den Niederlanden war sehr speziell. Mich würde mal nochmal grundlegend interessieren, welche Ansatzpunkte haben Sie generell für den Umgang mit den Schrottimmobilien? Was würden Sie sich da noch wünschen, wenn wir es nicht so verengen auf die Leiharbeitnehmerthematik? Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Professor Fröse. Wir haben ja jetzt verschiedentlich gehört, das Gericht muss die Absicht, die missbräuchliche des Erstehers nicht prüfen. Die Gemeinde muss nicht darlegen, welche Merkmale gegeben sind, damit eben, also dass der Verdacht da vorliegt, dass der Missbrauch beabsichtigt wäre. Sehen Sie die Rechtsschutzmöglichkeiten für den Ersteher im Gesetzentwurf als genügend an, oder sagen Sie, es fehlt der effektive Rechtsschutz und es wird übermäßig in die Eigentumsrechte eingegriffen? Danke.
So, mehr Fragen habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Wir könnten also 2 Minuten pro Antwort zulassen, aber ich bitte wirklich dann die Zeit auch einzuhalten. Es startet dann Frau Kressal mit der Antwort auf Kollegin Hirl.
Ja, sehr gerne. Ja, wir hätten noch weitere Wünsche, oder wenn ich die Frage konkretisiere, aus wohnungswirtschaftlicher Sicht, das Thema Vorkaufsrecht ist mehrfach angesprochen worden, was mit Sicherheit der einen oder anderen Kommune hilft, um die Thematik der Problem- und Schrottimmobilien noch weiter zu vertiefen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das ist auch mehrfach gerade in den Ausführungen schon aufgeworfen worden, die Frage ist ja auch immer die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Also es hilft uns natürlich nichts, wenn wir etwas auf den Weg bringen, was wir hinterher operativ nicht umsetzen können, weil uns die Mittel dafür fehlen. Deswegen, wenn wir uns in eine Richtung bewegen, meine große fachliche Bitte, das auch mit entsprechenden Mitteln zu hinterlegen. Und dann können wir auch im Bereich der Schrott- und Problemimmobilien, gerade wenn es wirklich um Quartiere geht, Herr Dr. Warnick hat das sehr anschaulich beschrieben. Ja, also das ist ja nicht nur das eine Haus, was dann betroffen ist, was die Schrottimmobilie ist, sondern das wirkt sich ja aus und das wirkt sich innerhalb kürzester Zeit auf Nachbarschaften aus. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen viele solcher Beispiele, die ja auch immer wieder durch die Presse gehen. Und von daher, ja, es hilft, aber auch hier, wir müssen es ganzheitlich betrachten und das ist nichts, was nicht oder was ohne Mittel machbar ist, sondern auch dort nochmal die Unterstützung. Danke.
Vielen Dank. Herr Depré hat die Gelegenheit zur Antwort auf Dr. Plum.
Ja, Dr. Plum, Sie haben die Bürokratiefrage gestellt. Ich habe es ja ansatzweise schon erwähnt. Das ZVG gilt natürlich bundesweit und alle Rechtspfleger, die hier in Vollstreckungsgerichten tätig sind. Das sind Pi mal Daumen 650 Amtsgerichte, wenn man nur einen Rechtspfleger pro Gericht sozusagen annimmt, dann sind 650 Rechtspfleger verpflichtet, sich mit dem Gesetz zu befassen, obwohl vielleicht nur kein Fall oder vielleicht ein Fall mal auftaucht. Das heißt, völlig unabhängig, ob das eine Problemimmobilie ist oder nicht, müssen Sie einfach das Gesetz erkennen und die Frage stellen, was muss ich tun? Muss ich die Gemeinde informieren? Oder die Gemeinde meldet sich und dann sagt der Rechtspfleger, was ist das Neues? Der Rechtspfleger kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass eine Gemeinde so einen Antrag stellen kann im Moment, weil der Beteiligtenbegriff des ZVG die Gemeinde als antragsberechtigt überhaupt nicht vorsieht in diesem Zusammenhang. Wenn es um Grundsteuern geht, ist eine andere Situation. Ja, das ist die eine Seite. Dann ist die Frage, welches Rechtsmittel kann der Beteiligte, also der legitim beteiligt ist, also das ist der Schuldner und die betreibenden Gläubiger, können die gegen den Antrag einwenden? Können die einfach vorgehen nach dem ZVG, sprich Erinnerung einlegen, gegebenenfalls sofortige Beschwerde? Oder sind sie gar verpflichtet, gegen die Gemeinde vorzugehen, also sprich gegen einen Verwaltungsakt, vielleicht auch eine Allgemeinverfügung? Oder was ist der Rechtsakt der Gemeinde? Also, und wer erlässt denn? Wer schreibt an das Vollstreckungsgericht, auf welcher Basis? Also auch dort wird die Bürokratie Platz greifen, weil die Problemobjekte in der Realität sind auf wenige Hotspots im Augenblick verteilt und alle anderen Gemeinden hatten mit dem Thema noch nichts zu tun. Deshalb mehr Bürokratie durch das Gesetz, nicht weniger.
Vielen Dank. Dann schalten wir zu Frau Dr. Fröse. Zwei Fragen aus der CDU, CSU.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Frage von Herrn Dr. Plum kann ich recht kurz beantworten. Länderöffnungsklauseln ermöglichen ein spezifischeres Vorgehen, je nach den Gegebenheiten vor Ort, wo dann eben die Probleme tatsächlich gesehen werden und damit natürlich auch eine genauere Erfassung derjenigen Fälle, die dann tatsächlich unter den Tatbestand fallen, den man ja eigentlich hier erfassen will, nämlich nicht nur Problemimmobilie, sondern eben auch den missbräuchlichen Umgang damit. Ob die dann jeweils hinreichend bestimmt und so weiter, das müsste man sich anschauen. Aber an und für sich ist das natürlich ein Vorgehen, das sehr viel zielgenauer überhaupt darauf ausgerichtet sein kann, die richtigen Fälle zu erfassen. Von daher wäre das sicherlich eine Möglichkeit. Zu den Fragen von Frau Hirl, ja, bei den Rechtsschutzmöglichkeiten für die Ersteher habe ich tatsächlich Bedenken. Das liegt zum einen daran, dass ja schon der 94a ZVG gar nicht vorsieht, dass die Gemeinde irgendeine missbräuchliche Absicht prüft, sondern die Gemeinde prüft, ob eine Problemimmobilie vorliegt mit den entsprechenden Kriterien, die dann eben die Norm dort benennt. Das Gericht wiederum prüft noch nicht einmal, ob eine Problemimmobilie vorliegt, sondern es schaut sich nur an, habe ich eine Bestätigung seitens der Gemeinde. Und damit will ich überhaupt nicht unterstellen, dass die Gemeinden jetzt hier irgendwie missbräuchlich vorgehen. Aber das ist natürlich, wenn man sich so eine gesetzliche Bestimmung anschaut und sich anschaut, welche Möglichkeiten hat denn ein Ersteher? Und man hat natürlich vor allem im Kopf den redlichen Ersteher, der sagt, das ist doch gar keine Problemimmobilie oder jedenfalls will ich damit ordnungsgemäß umgehen. Die bestehen letztlich nicht, weil die Gemeinde die Voraussetzungen der Problemimmobilie gar nicht prüft und dementsprechend auch solche Rechtsschutzmöglichkeiten wie die Erinnerung, wo ja ohnehin nur formelle Verfahrensfehler geprüft werden, aber auch die Beschwerde, einfach weil es gar nicht zur Prüfungskompetenz des Gerichts zählt, zu schauen, habe ich eigentlich eine Problemimmobilie und im Gesetzestext gar nicht angelegt ist, zu prüfen, ist ein missbräuchlicher Umgang damit beabsichtigt, sehe ich hier tatsächlich eine unter Rechtsschutzmöglichkeiten eine Lücke, die geschlossen werden sollte, jedenfalls, dass nachträglich eben ein solcher Rechtsschutz gesucht werden kann. Dass es schnell gehen muss im Zusammenhang mit der Anordnung der Zwangsverwaltung, da wird man noch ein bisschen Einbußen hinnehmen können, aber dass überhaupt keine Möglichkeit besteht, einzuwenden, es liegt keine Problemimmobilie vor oder jedenfalls beabsichtige ich, diese Immobilie ordnungsgemäß zu nutzen, da habe ich tatsächlich Bedenken in Bezug auf die derzeitige Ausgestaltung.
Ja, vielen Dank, Frau Professor Fröse. Dann hätte das Wort Frau Lebold, eine Frage von Kollegin Martens.
Frau Dr. Martens hatte noch gefragt, welche weiteren Instrumente man sich vorstellen könnte, um hier der Problemimmobilienthematik noch besser Herr werden zu können. Da ist ja schon vielfach angesprochen worden, das Vorkaufsrecht, was wir wirklich hier als sehr wichtiges Instrument ansehen. Ich möchte noch mal die Aufmerksamkeit lenken, vielleicht etwas auch auf das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot. Das ist auch schon angesprochen worden hier. Das ist natürlich ein Instrument, wo man eigentlich sagen würde, ein städtebauliches Instrument. Das ist ja genau das, was wir brauchen oder wollen, damit wir nachher das Ziel erreicht haben, was am wünschenswertesten ist. Wir haben keine Problemimmobilie mehr. Wir haben eine Immobilie, die baulich keine Missstände mehr aufweist, die zur Wohnnutzung geeignet ist, wo man eben auch vielleicht auch neuen Wohnraum dann auf diesem Weg gleichzeitig mitschaffen kann. Also eigentlich ein ideales Instrument zur Zweckerreichung, aber die Voraussetzungen, um das anwenden zu können, sind absolut verbesserungswürdig. Das haben wir in unserer Stellungnahme nochmal dezidiert auch dargelegt. Das Betretungsrecht ist schon angesprochen worden. Dann muss eine Mängelliste erstellt werden, die sehr kleinteilig und detailliert sein muss, damit man nachher auch wirklich jeden einzelnen Mangel zur Beseitigung anordnen kann. Hier würden wir vorschlagen, ob man da nicht zu einer Pauschalierung kommen kann, was es den Kommunen wesentlich leichter macht, diese Hürde zu überwinden. Das nächste sind die unrentierlichen Kosten, wo natürlich immer ein hohes Risiko für die Kommune verbleibt. Hier wird man sicherlich auch mit Unterstützung von öffentlichen Mitteln arbeiten müssen, um dieses Risiko hier auch etwas besser abfangen zu können. Aber es ist ja auch ein allgemeines öffentliches Interesse, dass wir eine intakte Immobilie haben. Und von daher würde der Einsatz der öffentlichen Mittel hier auch durchaus gerechtfertigt sein.
Ja, vielen Dank, Frau Lebold. Es hat dann das Wort Frau Dr. von Türkheim.
Ja, vielen Dank, Frau Bayram, für Ihre Fragen. Sie hatten mich gefragt, ich habe ja etwas plakativ, glaube ich, gesagt oder auch geschrieben, das Gesetz ist vor allem eine Symptombekämpfung und ist reaktiv. Ich finde es gleichwohl die richtige Stoßrichtung, nur dass ich nicht missverstehen. Ich finde es richtig. Es ist natürlich nur ein Baustein im ganzen System. Und dafür vielleicht drei kurze Punkte, die ich gerne erwähnen würde, was man präventiv tun kann oder vielleicht auch schon tut. Also der erste ist auf jeden Fall das Gesellschaftsrecht und das Transparenzregisterpflicht, die wir natürlich wesentlich verschärft haben. Die gibt uns natürlich nach aktuellem Stand schon relativ gute Möglichkeiten zu sehen, wer hinter einer an einer Immobilientransaktion beteiligten Gesellschaft steht. Ja, Transparenzregister ist allen bekannt. Ich finde nach wie vor wichtig, auch tatsächlich das herkömmliche Gesellschaftsrecht, wie wir es im GmbH-Gesetz geregelt haben, das im Grunde voraussetzt, dass bei GmbH-Gründungen und auch bei Geschäftsanteilsübertragungen wiederum wir auch als Notare prüfen, wer steht hinter der Gesellschaft und die Liste führen und einreichen. Im Transparenzregister steht manchmal mehr drin, aber es trägt derjenige ein, der sich selbst registriert, während bei der Liste das der Notar in der Regel prüft. So. Das ist ein wichtiger Baustein, würde ich sagen. Wenn wir auf den Vergleich wiederkommen, den ich vorhin aufgeworfen habe, freihändiger Verkauf im Vergleich zu Zwangsversteigerung, da könnte man ja denken, man könnte auf zwei Stufen ansetzen. Einmal im Zwangsversteigerungsgesetz bei der Frage, wann ist der Eigentumsübergang? Und einmal bei der Frage, kann man nicht schon in der Vertragsanbahnung oder in der Vorbereitung des Zwangsversteigerungsverfahrens präventiv tätig werden im Geldwäschebereich? Die erste Frage würde ich auch verneinen, wie auch viele meiner Vorredner schon gesagt haben. Der Eingriff im Zwangsversteigerungsgesetz, den Eigentumserwerb zu verlagern auf die Zahlung des Gebots, wäre ein sehr tiefgreifender Eingriff, letztlich dogmatisch, nicht in das System der Zwangsversteigerung. Da würde ich auch eher von absehen wollen, tatsächlich. In der Vorabprüfung ist auch eingewandt worden, auch von Ihnen, Frau Strauß, das könnte sehr aufwendig werden, das verstehe ich auch. Ist mir bewusst, dass natürlich beim Zwangsversteigerungsverfahren wesentlich mehr Interessenten sich melden, als das bei einem Kaufvertrag so ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir eine Menge Kaufverträge beurkunden. Und natürlich war es auch eine Umstellung im Rahmen der Geldwäschepflichtenverschärfung, aber inzwischen, würde ich sagen, läuft das sehr gut und routiniert. Da gibt es sehr gute Tools von der Bundesnotarkammer, die man im Grunde anwenden kann, um jeden einzelnen Fall auf die gröbsten Kriterien zu überprüfen. Das geht recht schnell und nur in relativ wenigen Fällen letztlich kommen wir ja auch zu einer weitergehenden Überprüfungspflicht.
wenn wir die denn haben, denke ich, profitiert das ganze System letztlich nicht nur von dem regressiven Eingriff im einzelnen Fall, sondern von der Datensammlung auch. Ja, also ich mache relativ viele Meldungen an die FIO zum Beispiel und kriege selten Rückmeldungen. Das heißt aber nicht, dass es keinen Wert hat, dass die FIO diese Daten sammelt, weil sich daraus ja auch ein Bild ergibt. Ne? Also wo haben wir die Risiken? Das kann uns eben auch helfen für die Zukunft. Also die Datenkonsolidierung, Datensammlung in dem Bereich, die würde ich schon für wertvoll halten. Und ich denke, da lohnt sich auch möglicherweise der Aufwand. Ja? Zu Ihrer zweiten Frage, wirkt das denn präventiv, das neue Gesetz? Ich würde es ähnlich wie meine Vorredner auch so sehen, diejenigen, die vorhaben, missbräuchlich zu erwerben, die werden sich von Gesetzen allein nicht abschrecken lassen, sonst täten sie es nicht. Die Frage ist also vor allem, wie benutzen die Gemeinden ein solches Gesetz und kann aus dieser Praxis einfach der Anreiz, sich an solchen Zwangsversteigerungsverfahren zu beteiligen, geringer werden? Ich würde denken, da nach wie vor die Hemmschwelle oder die Investition relativ gering sein kann. Sie sagten ja selbst, Frau Strauß, die Sicherheitsleistung ist teilweise äußerst gering bis gar nicht. Hat man vielleicht erstmal nichts zu verlieren, wenn man sich beteiligt. Die Frage ist, hat man noch einen so großen Gewinn, wenn man weiß, es kommt dann ohnehin der 94a Zwangsversteigerungsgesetz. Das dürfte maßgeblich davon abhängen, wie die Gemeinden von diesem Instrument Gebrauch machen und wie sich das rumspricht, auch in einschlägigen Kreisen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Es hat dann Dr. Warnecke noch mal das Wort auf die Frage von Frau Wilkon.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. In der Tat, Frau Wilkon, die Wohnungseigentumsquote ist in den vergangenen Jahren gesunken. Das ist eigentlich langfristig ziemlich dramatisch, wenn man das genau betrachtet. Deutschland mag ein reiches Land sein. Die Bürgerinnen und Bürger jedenfalls gehören innerhalb der Europäischen Union, wenn man das Vermögen betrachtet, zu den Ärmsten. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass die Wohnungseigentumsquote, also die Selbstnutzung der eigenen Immobilie in Deutschland mit Schlusslicht innerhalb der Europäischen Union ist. Gerade mit Blick auf Altersarmut wird sich das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu einem ziemlich großen Problem auch für den Sozialstaat noch ausweiten. Alles, was also dazu führt, dass die Wohnungseigentumsquote steigt, ist aus Sicht von Haus und Grund richtig. Und dazu kann dieses Gesetz beitragen, vielleicht nicht unmittelbar. Aber wenn es eben so ist, dass mittelbar Wirkungen davon ausgehen, dann wird es so sein. Mittelbar könnte eben sein, dass die Zahl der kriminellen Mitbieter geringer ist. Mittelbar kann auch sein, dass die Immobilien, die um eine Problemimmobilie oder Schrottimmobilie liegen, attraktiv bleiben oder wieder attraktiv werden und Menschen dort Wohneigentum bilden. All das wären mittelbare Folgewirkungen, die zu begrüßen wären. Faktisch ist es aber so, wenn ich das an dieser Stelle, und es hat nichts mit diesem Gesetzentwurf zu tun, sagen darf, die Bundesregierung und auch sicherlich der Deutsche Bundestag könnten noch an vielen Stellen Maßnahmen ergreifen, die noch mehr dazu führen würden, Wohneigentumsquote zu verbessern. Im Bauministerium ist ja zum Beispiel das Programm Jung kauft alt auf den Weg gebracht worden. Allein gibt es da, die Haushaltsverhandlungen sind ja noch nicht abgeschlossen, derzeit keine Mittel für. Also die Ideen sind da. Aber da gibt es noch viele, viele Wege, die man beschreiten kann. Und die Wege sind lang und weit und steinig. Insofern sicherlich ein Stein weniger auf diesen vielen Wegen.
Und Frau Welge hat noch eine Frage von Frau Dr. Martens.
Ja, vielen Dank. Sie fragten nach den Erfahrungen aus der Anwendung des 24, soweit er das Vorkaufsrecht für Problemimmobilien betrifft und sich insbesondere auf die Missstände bezieht. Wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass es keine detaillierte, gute und genaue Abgrenzung zwischen Missständen und Mangel gibt. Ich will das nochmal kurz ausführen. Entscheidend ist ja immer der bauliche Zustand der jeweiligen Anlage und von Missständen spricht man, wenn im Grunde genommen den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr entsprochen wird. Im Gegensatz dazu, das ist gar kein echter Gegensatz, spricht man von Mängeln, wenn der Bauzustand sich spürbar und in sozialverträglicher Weise abfällt. Und dann hat man schon eine Idee davon, dass es da Konkurrenzen gibt, dass es Abgrenzungsschwierigkeiten gibt, die natürlich den jeweiligen Betroffenen in dem Fall auch eher dazu treibt, eine Klage zu erheben, weil, ich nenne mal ein Beispiel, was bei uns häufig in der Praxis vorkommt, das ist das undichte Dach. Und das undichte Dach kann beides sein. Und das dann im Detail genau zu beurteilen, ist ein schwieriges Abgrenzungsthema. Und uns Kommunen ist ja überhaupt nicht damit gedient, dass wir bei den ersten drei Fällen möglicherweise ein oder zwei in der rechtlichen Überprüfung verlieren, weil diese Abgrenzung nicht genau gelungen ist. Und da habe ich großes Verständnis dafür, dass man bei dem Begriff des Mangels sagt, ja, nicht jeder Mangel soll da aufgenommen werden. Mein Plädoyer geht daher in so eine Begrifflichkeit von erheblichem Mangel, dass man da die Binnendifferenzierung noch mal deutlich besser hinbekommt und in der Praxis auch sehr viel anwendungsorientierter mit dem Thema umgehen kann. Und das hilft uns natürlich auch bei der Frage, wenn wir dieses Vorkaufsrecht ausüben hinsichtlich der Begründung, sehr viel eindeutiger zu sein, sehr viel gerichtsfester zu sein und damit auch sehr viel mehr Klarheit voranzubringen. Vielen Dank.
So, wir haben tatsächlich noch 5 Minuten und deshalb darf Frau Kollegin Bayram noch eine Frage stellen und dann Dr. Plum. Und insgesamt darf das nicht länger dauern als 5 Minuten. Alles zusammen.
Vielen Dank, Vorsitzende. Ich habe eine ganz kurze Frage an Frau Kristall. Und zwar geht es mir um die Stellungnahme des Bundesrates, in dem diese Annahme drinsteht, dass die Gemeinden, um Haftungen zu vermeiden, vermutlich schon verfrüht Anträge stellen würden und sich das dann auf die Preise und auf die Attraktivität der Versteigerungsverfahren auswirken würde. Vielleicht können Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz, das spielt ja auch eine Rolle dann bei dem differenzierten Recht, bundesgesetzlich regeln oder Länderkompetenz abgeben. Vielleicht können Sie das kurz einordnen. Vielen Dank.
Betonung auf kurz, 1 Minute.
Mache ich sehr gerne. Ich habe nur ein wenig für mich persönlich die Problematik mit der Einordnung, weil wenn man sich überlegt, welchen Vorteil hat das Gesetz für die Kommunen, und wir sind ja gerade einmal exemplarisch durchgegangen, wenn ich wirklich betroffen bin, ich bleibe mal Frau Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen, ja, wenn ich persönlich betroffen bin, dann habe ich die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Ich glaube nicht, dass das ein Tatbestand ist, dass sich die Gemeinden nur um möglicherweise Friktionen vorzubeugen, in eine Antragstellung begeben oder in Situationen begeben, die missbräuchlich seitens der Gemeinden, wenn man dazu sagen darf, durchgesetzt werden. Von daher vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Und Dr. Blum hat noch.
Vielen Dank. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal eine Frage gerne an Frau Strauß richten, sozusagen als ja auch praktisch davon Betroffene von dieser Gesetzgebung. Herr Depré hat ja die Einschätzung gegeben, das bedeutet eigentlich eine Mehrbelastung auch für die Justiz, für die betroffenen Rechtspfleger. Würden Sie das teilen und wie würde sich das aus Ihrer Sicht auch konkret in Ihrem Arbeitsalltag dann bemerkbar machen?
Ja, es gibt eine Mehrbelastung bei den Gerichten. Einmal, wenn es eine Mitteilungspflicht geben soll, dass eine Zwangsversteigerung angeordnet ist, so wie hier gewünscht wird. Das heißt, die geht dann in 21.000 Fällen jährlich raus. Dann wird es Aufklärungsbedarf geben im Versteigerungstermin. Bis jetzt dauert schon vom Aufruf des Verfahrens, bis dann die Bietzeit beginnt, eine Viertelstunde, damit ich Bekanntmachungen verlese, informiere, die Beteiligten aufkläre. Das wird dann nochmal in solchen Fällen umfangreicher. Und wenn es zu dieser gerichtlichen Verwaltung nach 94a kommt, muss ich den Verwalter beaufsichtigen. Das ist vergleichbar aufwendig wie eine Zwangsverwaltung, wo Pepsi, also unser Personalberechnungssystem, knapp 3 Stunden im Jahr allein Rechtspflegertätigkeit zuzüglich Geschäftsstellentätigkeit vorsieht. Also für uns wird das mit mehr Arbeit verbunden sein.
So, dann haben wir keine Fragen mehr und auch keine Zeit mehr. Und deshalb bleibt nur noch mir, Ihnen ganz herzlich zu danken für diese wirklich vielfältigen Einblicke aus Ihrer Praxis, die sicherlich auch noch mal in die Bewertung des Gesetzentwurfs einfließen werden. Vielen, vielen Dank auch für weiterführende Hinweise. Und ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen guten Heimweg.